Hallo David.
Hallo Robert.
Na?
Schön, dich zu sehen.
Das ist schön, mich, ja, schön, dass ich noch hier bin.
Ach so, ja, stimmt. Du bist ja stimmt.
Hatte einen Fahrradunfall.
Das muss man mal dazu sagen. Ihr hättet euren Robi fast verloren.
Ich wurde gedorrt.
Gedorrt? Ist gedorrt. Das ein Wort, das man
Doring, tatsächlich. Doring heißt das.
Ah, okay.
Das ist so der Horror aller Radfahrer, dass du langfährst und dann geht die Autotür auf und du knallst rein.
Und fast wegen einem Film. Du hast doch irgendwas letzte, war das nicht Warfare, den du letzte Woche geschaut hast?
Nee.
Und dann auf dem Rückweg? Wo bist du fast gestorben?
Nach Minecraft.
Nach Minecraft? Oh, Minecraft. Da wärst du ja für was richtig Gutes auch noch drauf.
Ich in die Oberwelt gekommen. Ja.
Oh, zu den Creepern, sehr gut.
Ja, ich habe noch ein bisschen Aua am Knie, aber danke der Nachfrage, es geht mir soweit gut.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Aber ich bin mir sicher, die Leute schreiben jetzt schon.
Oh. Ja, wir haben Folge
208. Ja.
Heute haben wir wieder ein paar schöne Sachen für euch mitgebracht. Spieleverfilmung, die durch die Decke geht. Wir haben uns die Frage gestellt, wie man in der Zukunft Eltern werden kann. Ich habe noch eine dämonische Serie mit Kevin Bacon geschaut.
Ich habe eine dämonische Serie mit, ich weiß nicht, wer die Sprecher sind, aber auch eine dämonische Serie gesehen.
David hat sich quasi mit der ersten Hollywood-Riege schwarzer Schauspieler beschäftigt in einer Doku-Serie. Und wir haben beide noch den neuen Alex Garland-Film gesehen. Nee, haben wir nicht.
Nee,
haben wir nicht. Wir haben den neuen Film mit Rami Malek gesehen.
Wir haben den neuen Film mit Rami Malek gesehen, ja. Dass man das noch sagen kann.
Und der ist kein Schauspielamateur mehr.
Nächsten Monat startet Until Dawn, auch nochmal eine Videospielverfilmung. Oder es ist, glaube ich, sogar noch Ende dieses Monats.
Korrekt.
Das heißt, da haben wir noch eine. Das wird wirklich dieses nächste große Franchise. Und weißt du, wer da seine ersten Anfänge hatte in diesem Videospiel als digitalisierter Charakter? Rami Malek. Richtig, Robert. Das hast du richtig gut erkannt. Das ist ja eins
von diesen... Du hast mich nicht mal aussprechen lassen. Ich war schon bei dem... Es ist ein langer Name. Ich wollte einmal Luft holen, um den ganzen Namen auszusprechen, ohne zwischendurch atmen zu müssen.
Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich dachte jetzt, wo du verletzt bist, brauchst du vielleicht ein bisschen Unterstützung.
Ja, man muss sagen, David macht sich lustig, aber als er gestern meinen groß angelegten blauen Fleck am Unterarm gesehen hat, hat er schon gesagt so...
Ja,
ist ja wirklich was
wollen wir nochmal sagen, weil ich finde das schon ein wichtiges Detail, warum du überlebt hast.
Weil ich an dich gedacht habe? Achso, weil ich einen Helm getragen habe?
Nein.
Achso, was habe ich überlebt?
Weil du so muskulös bist.
Hat die Ärztin gesagt, sie hat gesagt, sie haben wegen der Muskulatur in den Beinen, hat ihr das Knie gerettet.
Wir sind heute mit Video, zeig mal, spann
mal
an.
Hat ihn das Knie gerettet. Oh, nee, aber hier ist alles sehr laut.
Markus Rühl würde sagen.
20, das müssen wir, naja, ist ja auch egal.
Markus, ey, wir müssen Markus Rühl hier
einladen.
David
macht sich gerne über mich lustig, aber halten wir auch mal fest, dass David ohne Fremdeinwirkung sich aufs Gesicht gelegt hat im Fahrrad vor einem Jahr. Ja, das hat er von ganz alleine geschafft und er hat damals versprochen, mir, er würde sich einen Fahrradhelm holen.
Mach ich jetzt, verspreche ich.
Auf Videos, das jetzt.
Wann hast du nochmal Geburtstag? Das können wir ja off
record. Alter, ich weiß aus dem Kopf, wann du Geburtstag hast, aber du nicht, wann ich Geburtstag habe.
Nee, das ist jedes Jahr dasselbe.
26. Mai.
Siehst du?
Und du hast im August Geburtstag, das weiß ich immer. Und zwar super einfach am...
ja?
Ich hab's gleich, da, am 6.
Ich würde sagen, wir sagen heute mal was ganz Neues zum Einstieg. Wir sagen herzlich willkommen zu
zwei wie Pech und Schwafel. Okay. Und damit schalten wir rein in die Werbung. David, ich weiß, wenn du in deinem Dagobert-Duck-ähnlichen Tresor in deinen Goldstücken schwimmst, dann schaust du dich doch links und rechts um und sagst so, wie viel ist denn das eigentlich? Und wofür gebe ich denn das eigentlich aus? Weißt du gar nicht, ne?
Nee, siehst du. Aber es reicht zum Tauchen.
Es reicht zum Tauchen. Ja, aber irgendwann reicht es vielleicht nicht mehr und dann ist blöd. Da kommt nämlich Finanzguru ins Spiel. Die haben einen perfekten Überblick über deine Goldstücke, wenn du das zumindest, wenn du die App runterlädst und damit verknüpfst. Aber im Grunde ist es ganz einfach. Ihr könnt euch die Finanzguru-App runterladen und dann könnt ihr eure Konten oder auch Kryptobörse zum Beispiel damit verknüpfen. Und dann habt ihr einen viel besseren Überblick über, welches Geld geht rein, welches Geld geht raus und was gebt ihr eigentlich wofür aus. Und auch das Überweisen in der App ist jetzt noch einfacher und sicherer, denn der Fake-Shop-Radar schaut nämlich, ob betrügerische IBANs im Umlauf sind und ob ihr gerade dabei seid, an eine solche zu überweisen. Und wenn ihr, und das kann ich als jemand, der schon lange immer versucht, finanzielle Freiheit zu erreichen, genau diesen Überblick über eure Geldströme nicht habt, ist es super, Budgets zu haben. Zu wissen, was will ich wofür ausgeben? Habe ich vielleicht für manche Dinge mehr Geld ausgegeben, als ich jemals gedacht habe? Und wenn man das mal so in Zahlen sieht, dann wird das einem auch erstmal so richtig vor Augen geführt. geführt. Und für sowas ist Finanzguru wirklich klasse. Hunderttausende Downloads, aber vor allem positivste Bewertungen in den verschiedenen App-Stores. Und über 3 Millionen zufriedene Nutzer und Nutzerinnen. Das ist im Grunde schon Aussage für sich alleine. Und für alle, die sagen, ich will aber noch tiefer gehende Analysen und Budgetvorschläge, gibt es Finanzguru Plus. Normalerweise kostet das 2,99 € im Monat, aber bei uns bekommt ihr natürlich noch einen tollen Code, nämlich Schwafel25. Mit dem bekommt ihr Finanzguru Plus ganze 3 Monate kostenlos. Also App downloaden, Konten verknüpfen, auf dem Homescreen, auf dem Profil oben rechts klicken und Gutscheincode eingeben und dann diese 3 Gratis-Monate Finanzguru Plus genießen. Und ich kann für mich persönlich nur sagen, ich komme von einer Welt, wo es nie Geld gab und habe mich immer versucht, daraus zu arbeiten und eine Übersicht zu haben und ganz klar strukturiert, wie man mit seinem Geld umgeht, hilft auf jeden Fall auch sein eigenes Vermögen aufzubauen. Deswegen richtig cool, dass es solche Möglichkeiten heutzutage gibt. Vielen Dank an Finanzguru und wir schalten raus aus der Werbung zurück in den Podcast. Wir haben heute, also neben den Filmen und Serien, über die wir gesprochen haben, haben wir natürlich, das hatte David vergangene Woche schon angekündigt, das doch recht ausführliche Programm der CinemaCon für euch durchscannt nach Highlights und Lowlights und wir werden das super unterhaltsam präsentieren.
Ja. Machen wir so. Wollen wir erstmal über, wie hieß es nochmal? Was ruft Jack Black da? Zombie-Jockey oder irgendwie ein Ding geht gerade viral? Ich habe dir heute Morgen ein Video geschickt.
Ah, das habe ich nicht gesehen. Gina hat es angesehen und meinte nur, oh, einfach mal, die sollten das Handy verbieten.
Ja, ja.
Von diesem Trend anscheinend.
Es ging einmal rum in der Tagesschau unter anderem auch, beziehungsweise auf, ich glaube, ihren Instagram-Account, aber ganz viele berichten darüber. In den USA mussten tatsächlich Minecraft-Vorstellungen von der Polizei aufgelöst werden, weil die Leute regelrecht ausrasten im Kino. Immer dann, wenn diese ganzen Meme-Sachen aufgesagt werden, bei denen ich im Kino saß und gar nicht wusste, dass es Meme-Sachen sind. Und er dachte, warum ruft Jack Black ständig in alle Himmelsrichtungen so Sachen? So Jelly Jump, ne, das macht er immer die ganze Zeit. Und dann zeigt er auch immer so, guck mal, da drüben ist der Redstone, das Redstone-Gebirge. Und guck mal, da ist ein Huhn und da ist ein... Und ich dachte so, ja... Der zeigt jetzt ja ganz viel auf Dinge. Das reicht. Also so nach dem Maßstab kannst du auch ganz easy alle anderen Filme machen. Fortnite-Film, wo dann da jemand da steht, guck mal, da drüben ist der Bus.
Dann können wir das machen. Das ist noch nicht erschlossen.
Okay.
Der Fortnite-Film. Weil man muss ja sagen, es ist wahnsinnig lukrativ. Dieser Minecraft-Film, der explodiert an den Kinokassen.
Ja.
Über 300 Millionen am Startwochenende weltweit eingespielt. In Deutschland wollten 900.000 Menschen den Film sehen. In den USA über 150 Millionen und das noch vor Zöllen. Und das geht ab.
Ich hatte in den Tagen, bevor ich den geguckt habe, lief der wohl schon in anderen Pressevorführungen in Sneaks, sodass mir Leute geschrieben haben, boah, ich warte schon auf deine Kritik, ich habe den gerade gesehen, geht gar nicht, bin rausgegangen. Das hatte ich auch in der Kritik von Wolfgang M. Schmidt gehört. Der meint auch, er saß in einer Vorstellung, wo vor dem Ende des Films aus dem normalen Publikum 10 Leute einfach das Kino verlassen haben. Und da dachte ich noch so, oh, habe ich den zu niedrig bewertet? Weil ich fand den so mittelmäßig, muss ich sagen, aber ich habe jetzt nicht verstanden, warum da einige dann so richtig draufgehauen haben. Ich kann aber auch wie immer gar nicht verstehen, warum der jetzt wahrscheinlich die Milliardengrenze wieder überschreiten wird. Also zu den Rekorden, die er aufgestellt hat am Wochenende, gehört unter anderem, dass er den erfolgreichsten Start einer Videospielverfilmung aller Zeiten bisher hat und damit auch Super Mario überholt hat. Wenn er jetzt die gleiche Langlebigkeit hat, wird es vielleicht sogar nicht
erfolgreich sein. Kann ja nur ein Grund sein. Immer wenn Jack Black eine Videospielverfilmung macht, dann knallt's.
Aber er war
halt Bowser.
Borderlands, mein Lieber.
Claptrap.
Da war er Claptrap.
Nee, aber er ist dann am Ende oder am Anfang zu finden. Neue Gegenthese.
Das ist die neue Gegenthese.
Okay, Minecraft. Also ich habe das nie gespielt.
Ich auch 10 Minuten vielleicht.
Das wollte schon sagen. Ich geht's ja nicht, dass du es gar nicht gespielt hast.
Ja, du kommst rein und dann siehst du diese Welt und dann sagt dir das Programm, mach mal einen Block. Und dann haust du so gegen was gegen und dann kannst du einen Block machen. Und dann dachte ich, oh, muss ich jetzt hier wirklich bauen? Ich hasse sowas. Ich auch.
Vor allem so Sandbox, wenn du alles machen kannst, geht mir hart auf den Sack. Ich brauche Grenzen, in denen ich mich bewege.
Früher, ich weiß noch.
Freiheit. Liegt mir nicht.
Nee, genau. Ich bin da auch so voll Ossi. Mir muss man sagen, was ich zu tun habe. Das funktioniert für mich deutlich besser. Ist so.
Ich bin voll Ossi.
Ja.
Okay, lass mal so gelten. Gina hat Minecraft richtig viel früher gespielt, als ich sie kennengelernt habe. Hatte aber so einen alten Rechner, der ist selbst bei Minecraft abgestürzt andauernd. Und dann hat sie es nie wieder gespielt tatsächlich in all der Zeit, der wir uns jetzt kennen. Deswegen, ich habe nie eine Berührung damit gehabt. Dann sind wir zur Pressevorführung, als ich noch unversehrt war. Mhm. Als ich noch einfach wirklich elegante Knie hatte.
Ja.
Und hatten sie uns noch 30, 40 Kinder reingepackt in den Film. Ich würde sagen, wie alt waren die denn so? 10 Jahre alt? 12 Jahre alt?
So in dem
irgendwie
Dreh.
So. Dann haben
die saßen direkt auch neben uns, sodass ich direkt dachte,
saßen
oh
überall.
Nein,
die
bitte nicht.
David kam wirklich rein, war so, nee, da setze ich mich nicht hin.
So richtig. Na, ist doch so ein Ding, was du im Kino, auf dem Flug kannst du dich ja nicht wehren, aber wenn ich es da wählen dürfte, würde ich mich jetzt auch nicht neben den Baby setzen, weil die brüllen
danke.
Gerne
toll,
durch.
Danke.
Und im Kino, hinter oder vor Kindern, mache ich nicht. In normalen Vorstellungen, die reden. Aber was wir dann feststellen mussten, die Kinder haben gar nicht gelacht, sondern die Erwachsenen vor uns. Das fand ich total...
Namentlich Yves und Sebastian.
Ja, und Sebastian hat an Stellen gelacht, wo ich dachte, was ist denn da gerade
also
lustig?
Also richtig, Sebastian von Filmstarts, dass wir das ganz klar
ja,
benannt haben.
Ja,
und Yves von Belief.
Ja.
Die beiden.
Die hatten richtig Spaß.
Ja, damit, die hatten ja. So richtig so, ich kann mir schon vorstellen, so in 10 Jahren haben die so nochmal eine Oktave tiefere Lache und lachen dann bei so leicht schmuddeligen Witzen im Kino. Das wird richtig unangenehm werden, wenn wir dann mal zur Kritikergruppe aufschlagen. Das ist natürlich ein respektvoller Witz an die Freunde.
Ja.
Auf jeden Fall haben die Kinder nicht einmal gelacht, auch noch ein paar andere Erwachsene und ich habe so gar nicht gelacht.
Nee.
Also doch, eine Stelle, die hat mit einem kleinen Messer zu tun, sehr spät im Film.
Genau, das Messer und einmal sagt was, da haben wir nämlich beide gleichzeitig gelacht, einmal sagt Jason Momoa irgendwie...
Ach so, nee, das mache ich nicht mehr.
Ja, ja, genau, das mache ich nicht
Kannst
mehr.
Kannst du dich als mein Onkel ausgeben? Ja, nee, ja. Das mache ich nicht mehr. So, und damit habt ihr den Film jetzt eigentlich auch gesehen.
Ja.
Mit diesen Beschreibungen.
Also es ist so eine Geschichte, bei der man sagen muss, der Film hat 11 Jahre auf dem Buckel. Die sitzen da schon ewig dran. 2014 soll der verfilmt werden. Es sind mehrere Regisseure, unter anderem Sean Levy, durchgewandert, die das dann nicht gemacht haben. Sodass man eigentlich nur davon ausgehen konnte, das kann nichts werden. Auch das Drehbuch, ich glaube, wenn du auf die Writers Guild Association Seite guckst, wie viele, weil nur da wird immer aufgeführt, wer ist wirklich daran beteiligt gewesen. Das sind, glaube ich, über 7 Drehbuchautoren, die mittlerweile an diesem Ding rumgeschrieben haben. Und ich dachte trotzdem so, also wie? Was haben die denn geschrieben? Also weil das ist so basic, das ist so nichts. Die ersten 20 Minuten, die haben mir noch ganz gut gefallen, befinden uns so in so einer Stadt, wo dann alle möglichen menschlichen Charaktere zusammenkommen. 2 Teenager, deren Namen ich schon wieder vergessen habe.
Und eher so ein Twan und ihr kleiner Bruder, die haben, glaube ich, ihre Mutter verloren und wollen neu anfangen
genau.
In dieser Stadtwagen.
Und dann treffen die auf den lokalen Stadtheld in Anführungszeichen. Der wird gespielt von Jason Momoa, ist so ein Top-Gamer aus dem Jahre 1989 und der konnte irgendwie nicht so richtig abschließen mit dieser Karriere, weil er fühlt sich immer noch als Held, aber hat schon seitdem lange nichts mehr gewonnen und hat auch nicht mehr die Anerkennung, sein Laden läuft auch nicht, deswegen braucht er dringend Geld und die werden dann in eine neue Dimension hineingezogen.
Zusammen
und
mit einer Frau, die mit vielen Nebenjobs wie beispielsweise einem mobilen Zoo
ja.
Unterwegs ist, zu viert.
Genau, und bis zu diesem Punkt, wo dann sich dieses Tor öffnet, dachte ich, oh, diese Ansammlung an skurrilen Charakteren, die Momente, die da auch entstehen. Am Anfang sieht man Jennifer Coolidge unter anderem, Stiflers Mom, ihr kennt sie vielleicht jetzt aus White Lotus eher, aber die haben sie bewusst in diese Rolle reingecastet und es wirkt aber herrlich schräg. Ich mochte die ersten 20 Minuten, weil das Ganze da eher erinnert an sowas wie Napoleon Dynamite 2. Jared Hess hat ja so Filme wie ja eben Napoleon Dynamite, aber auch Nacho Libre gemacht, so eine Wrestler-Story mit Jack Black. Und der hat so ein feines Hemdchen dafür, für diese skurrilen Momente, skurrile Charaktere. Da muss ich immer zumindest schmunzeln. Und wenn sie dann in diese Welt gehen, weil irgendein Cube zusammengesetzt wurde und dann öffnet sich ein Tor und dann gehen die da durch, ab da wird's Schrott. Ab da war ich raus, weil da beginnt die Parade, die ich gerade meinte. Da treffen sie dann auf Steve, den Original Minecrafter. Und der macht halt wirklich nichts anderes, als die Welt zu erklären. Und zwar für die restliche Stunde. Also der zeigt dann auf Dinge, sagt dann, das ist die Böse, da drüben ist das Redstein-Gebirge, da drüben ist eine Stadt, da dürft ihr dann folgende Sachen machen, die folgenden Sachen dürft ihr nicht machen. Also einfach nur Exposition. Es ist im Grunde auferzählt. Und da kamen mir wieder diese 7 Autoren in den Kopf, weil ich dachte, was haben die geschrieben? Also ich kann es nicht nachvollziehen. Das ist einfach ein Bausatzkasten aus Fragmenten.
Es fühlt sich so an wie die neuen Jumanji-Filme, finde ich deutlich langweiliger, ja. Weniger abenteuerhaft. Die Dynamik unter den Charakteren ist nicht vorhanden. Außer Jack Black und Jason Momoa sind die anderen drei fast im Grunde nur so Ensemble-Statisten, deren Geschichten nicht wirklich interessant sind. Es gibt mal so einen Moment, wo wirklich etwas gecraftet wird. Das mochte ich als einziges in dieser kubischen Welt. Und ich finde, es gibt wirklich Sequenzen, wo sich Jason Momoa und Jack Black anbieten für eine Doppelnominierung, hatte ich direkt zu David in der Vorführung gesagt, für die Goldene Himbeere nächstes Jahr als schlechtestes Leinwandduo. Es gibt wirklich so eine Fliege-Männer-Sandwich-Nummer, wo ich dachte, was ist denn das für ein Scheiß? Also wirklich ein riesen Scheiß. Und wäre da nicht Jack Black, der sich mit Freude und Energie in alles stürzen kann und der wirklich auch richtig gerne zockt, der diese Energie einigermaßen hochhält, ich denke, den mag ich wenigstens gerne anzusehen. Also ich fand es einen sehr, sehr anstrengenden, langweiligen Film, wo ich mich auch wirklich frage, ob das jetzt die Fanherzen von Minecraft wirklich höher schlagen lässt. Naja, gut, die gehen da rein. Jetzt sind sie auch alle in Megan 2 und in Megan 1 gerannt. Also diese Social Media Hypes. Also andersrum, die Leute, die Kinder bei uns, die haben also gar keine Reaktion gezeigt. Warner hat vorher allen Kuchen in kubischer Form gebacken oder irgendwelche Cake Pops und so. Entweder sind die vom Zuckerschock weg gewesen oder du hast die nicht einmal gehört. Nee. Ich habe noch nie eine Pressevorführung mit Kindern gehabt in all den Jahren. Die zeigen doch immer eine Reaktion, wenn es mal albern wird auf der Leinwand. Oder die sind inzwischen, da dachte ich auch so 10 und 12, die eigentlich gar keine TikTok-Accounts haben dürfen, aber trotzdem haben, so weggedriftet, wenn sie sowas Langes sehen, dass einfach gar nichts mehr passiert. Es war wirklich still im Kino. Das war total, fast schon beängstigend. Also von dieser Pressevorführung finde ich es gruseliger, dass die so gar keine lebende Reaktion gezeigt haben, als der Film auf der Leinwand. Das fand ich irgendwie...
Es wirkt jetzt so ein bisschen so, als hätten Boomer versucht, auf jugendlich zu machen und diesen Film zu verstehen. Und muss man auch sagen, dass Minecraft ist ja jetzt schon auch eine Weile alt. Ne? Ich glaube, das ging so richtig los 2009, 2010. Und der Hype war dann so richtig dicke 2014, als YouTube ja im Grunde auch so ein bisschen von Minecraft angekurbelt wurde. Also das Ding hat schon echt, da ist echt eine Menge da. Ne? Und ich will gar nicht drüber nachdenken, was man hätte erzählen können, was da auch noch eine Möglichkeit gewesen wäre. Aber man hat sich wirklich für den durchschnittlichsten Mittelweg entschieden, den man hätte gehen können. Mit Jack Black hat man gefühlt auch jemanden gecastet, der ist auch auf dieser, ne, vielleicht war er auch noch nie woanders, aber mittlerweile merkt man ja auch, er ist immer derselbe, nur dasselbe. Wenn Jack Black gecastet wird, dann weil man halt noch diesen lustigen, dicken Typen in der Ecke braucht, der ab und zu mal auch was in die Kamera sagt. Da fand ich Jason Momoas Charakter noch am ehesten gut.
Der sieht aber auch so gebraucht aus, ja, der Typ. Der sieht irgendwie aus wie...
Er sieht nicht mehr wie Aquaman aus.
Ja, und auch so, er sieht einfach ein bisschen kaputt aus, ein bisschen durch. Du hättest eigentlich ihn dann definitiv shamen, aber irgendwo ist ja sein Job auch nicht so zu sein, oder?
Ach, das weiß ich nicht, ob das sein Job, also sein Job ist, glaube ich, Unterhaltung zu bieten. Ne? Ich weiß nicht mal, ob solche Leute wie er gutes Schauspiel bringen müssen, weil man ja schon sagen muss, ne, ich gehe jetzt nicht in den Film mit Jason Momoa und erwarte De Niro-Level an Schauspiel.
Ich meine, der kam von Game of... Also vielen ist er bei Game of Thrones erst richtig bekannt geworden und da bietet er was Dramatisches und was ganz anderes an. Oder auch in Jack Black, wenn ich an School of Rock zum Beispiel zurückdenke, das ist wirklich, da merkst du auch die Leidenschaft für die Musik und für diese Kinder, die er für die Musik begeistern will. Also da glaube ich ihm schon auch nochmal... Oder selbst in Liebe braucht keine Ferien. Das sind schon Sachen, wo ich das Gefühl habe, da hat er mal Variationen drin gehabt und jetzt ist das irgendwie nicht mehr gefragt.
Nee, er spielt immer dieselben Rollen. Also dem würde ich mal sowas wünschen wie damals Robin Williams, Good Will Hunting. Weil da, ne, der hatte ja vorher auch Rollen wie Good Morning America, Good Morning Vietnam, Entschuldigung, die haben gezeigt, dass da dramatische Klasse da ist. Und auch bei einem Jack Black muss man sagen, wenn du dir Tropic Thunder anguckst, das sind ja auch von all den Darstellern, die da mitgewirkt haben, richtige Top-Leistungen, kann man wirklich gar nicht anders sagen. Und ich glaube, bei dem wäre mehr drin, aber er sagt halt, ich nehme den Paycheck mit. Dann lieber nochmal Jumanji 3, Minecraft 2 ist jetzt ja wahrscheinlich unabwendbar. Vielleicht sagen wir noch eine Sache, was ich total strange finde, ist, dass jetzt die Influencer-Voice-Actor nicht mehr nur kleine Lines im Hintergrund sprechen, sondern richtig größere Rollen. Und hier muss ich wieder sagen, also in der deutschen Version hatten wir Revi Inside und ich fand's leider echt nicht gut. Ich finde, seine Stimme ist halt nicht wirklich kraftvoll.
Ich wusste davon gar nichts, aber als diese Stimme kam, hätte ich mich gleich zu dir meinte, da haben sie wieder irgendeinen Influencer hingepackt.
Ja, genau.
Weil du sofort diese schlechte Qualität hast.
Ja, Also du brauchst, glaube ich, wirklich einfach eine Sprecherausbildung. So, deswegen, ich finde, das hat mich bei Transformers neulich, ne, letztes Jahr hatten wir es auch schon, da waren ja gleich mehrere mit dabei. Hat das mal besser, mal schlechter funktioniert, weil Phil Laude war ja in der Hauptrolle gar nicht mal so übel und dann hast du dann halt auch andere dabei gehabt. Nervt so ein bisschen. Deswegen würde ich den eher in der englischen Version gucken. Schon allein,
zumal die Songs. Jack Black hat drei Gesangseinlagen und der kann singen und die sind eingedeutscht. So, also ja. Werde ich nie mit warm werden. Ich habe die Diskussion regelmäßig bei mir am Berliner Stadtrand. Da findest du halt außer meiner Frau keinen, der Filme auf Englisch guckt. Und da wollen sie dir immer erzählen, dass das ja auf Deutsch alles genauso gut sei. Und ich gebe es auf, diese Diskussion. Das, ja. Ja, also keiner aus der Branche, aus der Synchronbranche würde das behaupten. Naja gut, long story short, Minecraft geht rein, aber beschwert euch nicht, wenn wir gesagt haben, macht's nicht.
Wir haben euch gewarnt.
Wahnsinnig erfolgreicher Film. Und das war letztes Jahr zur gleichen Zeit. Lass übrigens auch Chantal im Märchenland. Ungefähr da finden wir uns wieder.
Lass mich mal kurz anschließen mit einer anderen Spieleverfilmung. Ja. Die kommt als Serie. Ich bin eigentlich so reingestolpert und war jetzt total gehuckt, nämlich Devil May Cry. Ich weiß nicht, ob du die Spiele kennst.
Ja, also gespielt habe ich das
nicht. Ja, ja, aber du weißt wahrscheinlich ungefähr. Es war damals der erste Teil einer meiner absoluten Lieblingsspiele auf der PlayStation 1 oder ich war es die 2, ich weiß nicht mal, ein Actionfest, wo du mit Dante, dem Dämonenjäger, durch die Gegend ziehst. Dann stellt sich heraus, ah, im Moment, der ist ja selber irgendwie ein Halbdämon, weil er von Sparda, das war so ein ganz legendärer Dämonenritter, der aber auch für die Menschen Gutes getan hat. Also große Geschichte, viel Tara, ne, ganz schön cheesy, muss man auch klar sagen, aber so ist das bei solchen Videospielreihen. Hat aber viele Teile nach sich gezogen.
Was war das denn für ein Genre? Man musste so aus Ego-Perspektive rumlaufen?
Nee, und Third Person, stell dir Resident Evil, ich glaube es war sogar die Vorgeschichte davon, ist, dass es irgendwie ein Onimusha oder Resident Evil Teil sein sollte und dann war irgendein Bug und deswegen konnte der in der Luft mehrfach springen, Double Jumps ausführen und dann konnte der auch schweben, wenn du die Taste gedrückt hast. Und dann haben die gesagt, lass das mal als Spiel machen. Das sieht nämlich ziemlich cool aus und haben da dann eben dieses neue System draus gemacht, wo du mit Waffen ballerst, aber auch mit einem Schwert zuhackst. Also es ist ein Hack and Slash aus Third-Person-Perspektive. Und mit einer relativ dicken Lore jetzt mittlerweile. Und die wird jetzt aufgegriffen in dieser Serie. Und ich muss direkt mal sagen, ich fand die richtig toll. Hat mir richtig Spaß gemacht auf Netflix. Die hat eine tolle Animationsqualität. Das ist von denen, die die Witcher-Serie schon gemacht haben. Und sie hat tolle Charaktere. Also das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Der zentrale Bösewicht, der ist total beeindruckend, in der englischen Version beeindruckend gesprochen vor allen Dingen auch, aber der bekommt auch eine Hintergrundgeschichte, der bekommt eine Motivation, das ist nicht nur einfach ein Superdämon, der ein Portal zur Hölle aufreißen möchte, sondern ist hier ein bisschen mehr. Und das merkst du an allen Ecken und Enden. Letztes Jahr hatte ich ja hier auch über die Terminator-Serie von Netflix gesprochen und bei der war es zum Beispiel so, ne, diese typisch für Anime haben wir eben diese schwerelosen Actionsequenzen und für die als Gegengewicht brauchst du dann halt sowas, ne, wie Emotionen. Und der emotionale Anker ist hier da, weil die Figuren echt gut sind und die Geschichte mir Spaß gemacht hat und die Musik ist cool. Als Intro zum Beispiel Limp Bizkit gewählt und es gibt Szenen, wo dann Papa Roach drin vorkommt. Also es macht Spaß, ist so ein 90er-Vibe. Dante ist auch eher ein lustiger Held, aber es ist nie zu lustig. Es ist wirklich erwachsene Anime-Unterhaltung, sehr blutig auch und als Videospielverfilmung, ich bin sehr angetan. Ich muss gestehen, ich habe Castlevania nie geguckt, deswegen kann ich es nicht vergleichen, aber das hier ist für mich aktuell die beste, wobei ich muss sagen, die Cyberpunk-Serie von Netflix, die fand ich auch richtig gut und vielleicht sogar noch ein bisschen besser, aber das hier kommt auf den zweiten Platz.
Noch vor Arcane?
Stimmt, ist ja auch Videospielverfilmung. Ah, shit. Nee, dann ist Arcane auf der 1, Cyberpunk auf der 2 und das auf der 3.
Okay, okay. Edgerunners hieß das Cyberpunk-Ding,
genau,
oder?
Cyberpunk Edgerunners.
Ich habe das hier gar nicht offen. Also 30 Minuten geht jeder, der nur 8 Episoden guckt, sich also relativ schnell weg.
Genau, und ich habe es also an einem Stück durchgebinged, weil ich nicht, ich wollte wirklich zu Ende gucken. Und die 6. Folge möchte ich nochmal besonders hervorheben. Die kommt fast ohne ein gesprochenes Wort aus und probiert auch mittendrin in der Staffel plötzlich was anderes mit einem anderen visuellen Stil dann auch nochmal. Und da dachte ich so, oh, das muss man sich auch erstmal trauen. Also da sind schon Leute dahinter, die eine Vision hatten.
Ah, schön. Ich habe auch eine Dämonenserie, die mit 8 Folgen ca. 30 Minuten daherkommt, David. Da spürt man die direkte Konkurrenz bei Prime Video. Mhm. Aber so ganz anders, mit Kevin Bacon in der Hauptrolle, den sehe ich ja gerne. Und hier, ich hatte die ganze Zeit so das Gefühl, ich gucke so ein bisschen Buffy. gemischt mit Ash vs. Evil und Tucker and Dale vs. Evil. Aha. Aber halt immer so ein bisschen in cheesy und drüber. Also pass auf, es gibt einen Typ namens Hub Halloran, der ist Kopfgeldjäger und mit seiner Ex, ist ja typisch, diese alten Haudegen, Ex-Frau, Familie hat nicht mehr geklappt, zieht alleine um die Häuser, zu seinem Sohn hat er eine schwere Bindung, gibt's auch schon einen neuen Typen namens Lucky und den will er am liebsten ausstechen, damit wieder alles gut ist, wie es früher war. Und er hat auch eine Rechnung mit ihm am Offen und damit beginnt die Serie und dabei wird er direkt abgemurkst, dann wird die Kehle durchgeschnitten, er verblutet und da liegt er. Die Serie fängt an, eigentlich mit dem Tod der Hauptfigur, aber die wird wiederbelebt. Alles heilt und er fragt sich, what the fuck, was passiert hier gerade? Dann wird ihm offeriert, pass mal auf, Diggi. Du kannst Dämonen jagen und wenn du das machst, dann kannst du auf der Erde wandeln, noch Zeit mit deiner Familie verbringen. Machst es nicht, landest sofort in der Hölle. Und das musst du auch für immer machen. So, da ist jetzt nicht irgendwie, töte 10 Dämonen und dann bist du frei. Freiheit gibt's nicht. Hölle. Aber solange du es machst, kannst du hier auf der Erde bleiben. Und deswegen fängt er an, Folge für Folge Leute zu töten, weil irgendwo Dämonen auftauchen, die in die Körper von Menschen fahren. Mal in der Windgestalt, mal gibt's Erddämonen. Und das ist auch relativ blutig. Hier wird gerne mal geschnetzelt, zerhackt oder Leute verbrannt auf dem Boden. Und wenn sie aufstehen, bleibt das halbe Gesicht am Boden kleben. Und in Spiegeln sehen sie dann noch eine dämonische Form von sich. Aber da drüber liegt halt die ganze Zeit so eine Art cheesy Komödie. Halt so ein Familienvater, der den blöden Typen dann weghaben will aus seiner Familie, während er aber nebendran noch Leute abmurkst und auch seine eigene Mutter ihn unterstützt dabei, weil die beide vorher zusammen als Kopfgeldjäger unterwegs waren. Also total weirdes Ding in so einem amerikanischen Kleinstadt-Setting. Aber weil das so kurz ist, guckt sich das auch so ganz nett weg. Aber wirklich für so Leute, die genau diese Cheesiness-Faktor von Buffy im Bann der Dämonen oder Charmed. Mhm. Also weißt du so Sachen, wo du sagst, naja. Weiß nicht.
Ey, du, ich möchte nur sagen hier, Buffy ist ab der zweiten Staffel richtig stark geworden. Ich habe das sehr gerne geguckt.
Sag mal, Charmed. Wo sich dann ja immer noch so eine romantische Komponente, oder so wie Baywatch.
Supernatural, Baywatch kann man
doch,
noch nennen.
Oder Baywatch ist doch auch cheesy. Oder A-Team ist Action, aber auch cheesy. Ja. So diese Cheesiness-Faktor, der zieht sich so richtig durch Bondsman mit durch. Aber ich glaube, dafür gibt's ein Publikum. Das ist nicht schlecht. Und Kevin Bacon ist auch mal so ganz anders. Ich fand das okay. Ich habe dem 3 Sterne gegeben. Könnt ihr auf Prime Video schauen, auch komplett raus. Ja, viel Geschimpfe, viel Blut, bisschen billig erzählt.
Ein bisschen billig.
Irgendwie. Aber irgendwie, also das ist so.
Ja,
so,
Ash vs. So, Evil Dead war ja auch so.
Das also. Ist, ja, aber das war lustiger. Das war einfach der Ash, nee, nicht Ash, Tucker and Dale, hatte ich gerade im Kopf. Das war ein sehr kluges Konzept bei denen zum Beispiel. Alles aus dieser Hillbilly-Version mal umzudrehen, dass nicht die weirden Typs an der Tanke die Killer sind, sondern das sind eigentlich die netten Dudes und eigentlich sind die Arschlöcher diese Teenies, die die Wochenendfeiern auf irgendeiner Hütte machen. War eigentlich eine super Idee damals. Also Bondsman nimmt da so ein paar Klischees zusammen und macht mal so eine Dämonenjäger-Nummer, wie wir sie schon ewig nicht hatten, jetzt mal ganz frisch auf Prime Video. Ich glaube auch, so vom Production Value ist das alles nicht so teuer, deswegen wird es da bestimmt eine zweite Staffel geben. Das wirkt so okay, entspannt hinproduziert. Da ist nichts teuer dran, da ist nichts besonders aufwendig. Das ist Chips für die Seele, glaube ich.
Chips für die Seele.
So wie die Leute, das ist so Comfort-TV. So, Comfort-TV ist ein paar Mal gefunden. The Bondsman. Immer noch besser als ein Kinofilm, der letzte Woche rausgekommen ist.
Ja.
Du hast gesagt, ich bin mal gespannt, was ich sage.
Ja.
Also Alicia Vikander ist mir hart auf den Sack gegangen.
Ja.
In The Assessment.
Mhm. Okay.
Ja. Stellen wir uns mal vor, in der nahen Zukunft, Klimakatastrophe, gibt's dann doch wirklich? Ist wirklich passiert?
Nein.
Deswegen sind die Ressourcen knapp, so wie gut man auf der Erde leben kann, sei mal dahingestellt. Und weil die Ressourcen auch knapp sind, muss man sich fragen, Kinder kriegen. Ist das jetzt noch sinnvoll, wenn das jeder macht? Oder sollten wir da nicht mal lieber genau drauf schauen? Und das ist das Szenario in Assessment. Du hast nämlich ein Paar, einen Typen, der ist VR-Designer und eine Frau, die Pflanzenforscherin ist. Die leben in einem Haus unterhalb von einer künstlichen Atmosphäre und die wollen gerne Eltern werden. Und in dieser Zeit ist es inzwischen so, dass man dafür sich einer Prüfung unterziehen muss. Eine Art 7-tägigen Überwachung von einem Mann oder einer Frau, die dann einmalig und endgültig einschätzt, ob man dafür gemacht ist, Eltern werden zu dürfen und auch ein Kind in dieser Gesellschaft bekommen darf. Und die rücken einem dann auch auf die Pelle. Das heißt, sie sind im Alltag in jeder Sekunde und in jeder Intimität dabei und stellt sich auch raus, dass sie irgendwann auch mal die Rolle wechseln und selbst zum Baby oder Kleinkind werden, um die vermeintlichen Eltern in Spe so richtig an die Grenze ihrer nervlichen Belastung zu treiben und auch mal zu gucken, was das mit so einem Paar macht. Gar keine so schlechte Prämisse, auf die man mal draufschauen kann, finde ich. Zumal ich auch Dystopien mag und das Setting ist auch, zum Beispiel leben die beiden in einem Haus, was nur aus Beton und Glas besteht, du hast nirgendwo mehr Holz. So erzählst du beiläufig, dass das keine Ressource mehr ist, die existiert auf der Erde. Das gibt dem so auf der einen Seite so einen Retro-Look, aber auch so eine futuristische, clean und teilweise zu dunkle Atmosphäre. Der Film ist ganz schön oft ganz schön dunkel, fand ich, und zu dunkel. Aber meine Güte, wird der irgendwann, finde ich, langweilig. Der geht fast 2 Stunden. Und dieses Szenario, dass sich jemand mal wie ein Kind benimmt und dann wieder wie ein Erwachsener, der beurteilt, und 2 Menschen, die sich fragen, oh, ist das jetzt richtig? Ist das jetzt falsch? Unser Lebenstraumkind, wird der jetzt in Gefahr gebracht oder nicht? Das wird von Tag zu Tag immer weiter eskaliert. Und zwar so bedrohlich und auch auf einer sexuellen Ebene so grenzwertig, dass das aber ganz logisch als Konsequenz immer am nächsten Tag folgen muss. Deswegen, ich finde, dass der sehr vorhersehbar ist, dass er mir dann irgendwann zu sehr überdreht, sich das auch überhaupt nicht erklärt, weil wenn du ein Kind haben willst und das simulierst, gibt es nicht nur Scheißtage, sondern auch schöne Tage. Dafür gibt es so gar nicht Raum für diesen Gedanken in diesem Film. Und die letzten 10 Minuten, Viertelstunde versucht der Film dir auch noch auf alle Fragen Antworten zu geben. Und das finde ich total überflüssig.
Ja, ich habe die fast gebraucht, weil ich habe mich vorher wirklich gefragt, was wollen die denn jetzt hier eigentlich von mir? Ich fand das so krass konstruiert. Also ursprünglich diese Prämisse fand ich nicht übel. Wir mögen beide, glaube ich, so dystopische Settings. Und mich erinnert das stark an einen anderen Film, den ich sehr liebe, der das auf eine brachialere Art und Weise aufgegriffen hat. Fortress, die Festung mit Christopher Lambert. Da haben sie es auch so gemacht. Da wurde Fortpflanzung sogar unter Strafe gestellt und du bist dann in so Hochsicherheitsknasts gekommen. Und war auch so eine Zukunftsvision, ne? Children of Man zeichnet das ja zum Beispiel anders. Da kann man keine Kinder mehr kriegen. Also
der beste Vertreter, den ich finde bei diesem Thema und
ja,
Dystopie.
Genau. Und deswegen dachte ich erstmal, oh, was machen sie wohl damit? Und relativ schnell habe ich gemerkt, ah, das ist ja extrem konstruiert. Also damit meine ich, dass ich das hochgradig unwahrscheinlich fand, was da passiert ist. Es ist also völlig überzogen, übertrieben, was da passiert, was da auch den beiden Eltern auf und zugemutet wird. Und dann dachte ich so, also da sind so viele Ungereimtheiten drin, auch im Worldbuilding. Also ne, ganz am Anfang werden dann so immer wieder Sachen angedeutet, wo du denkst so, gibt es das in dieser Welt nicht mehr? Also ist eine Aufgabe, sie müssen dann als Eltern etwas zusammenbauen, so einen großen, so was Zeltartiges fürs Kind aus ganz vielen Einzelteilen. Und diese Welt ist hochtechnologisiert, alles findet auf irgendwelchen Tablets und so statt, aber Moment, da kommt dann noch so ein altes Spielzeug mit so einer dicken Anleitung in Text geschrieben, kommt dann an, weiß ich nicht. Das macht keinen Sinn, warum diese beiden sich nie erkundigen, ob das normal ist, was da gerade mit ihnen gemacht wird. Auch das ist gar keine Informationen darüber gibt, ist gefühlt unnormal. Und diese Fragen entstehen auch nur, weil das Worldbuilding so wackelig ist. Also es wird angedeutet und gegen Ende erzählen sie dann ein bisschen mehr. Aber ich dachte dann bei einigen Sachen, boah, das ist ja so ein Quatsch. Und wie du schon sagst, es gibt da auch keine guten Tage. Das heißt, es macht als echter Test, ne, als echtes Experiment, macht es auch in deinem Kopf nie Sinn, weil du die ganze Zeit denkst, ja gut, das ist jetzt halt einfach nur zusammengestaucht auf wenige Tage, ganz absurd, ganz unangenehm. Es wirkt dann fast wie Speak No Evil, wenn man so Situationen mitbekommt, wo man denkt, warum lassen die sich das jetzt gefallen? Aber es wird nie zu diesem Gedankenexperiment, weil es immer diese wirre Frage bleibt, was, wohin wollen die denn jetzt damit? Und am Ende geben sie dir tatsächlich eine Erklärung und die fand ich so halbseiden und dahergezogen, dass ich also auf allen Ebenen enttäuscht war. Und ich dachte immer wieder, ah, kommt jetzt vielleicht der Moment? Weil so einzelne Situationen fand ich dann durchaus immer mal wieder auch packend. Nur passen die in diesen ganzen Rahmen nicht hinein. Und dadurch ist das leider quatschig. Und da verschenken sich 3 wirklich gute Schauspieler an ein Drehbuch, das zu viel will.
Namentlich Elizabeth Olsen, Alicia ja. Vikander und Himesh Patel. Ja, witzig, bei mir ist genau andersrum. Ohne das Ende kann ich einfacher akzeptieren, dass es jetzt diese Art von Person, eine Autorität, anerkannt bekommt, weil das eben so läuft in dieser Welt und dann hinterfrage ich es nicht und erst durch die Erklärung denke ich so, echt jetzt?
Das Ende macht es nur noch absurder, das ist schon wahr.
Ja, also ich muss auch sagen, der ist jetzt letzte Woche gestartet. Der ist auch, ich weiß nicht, hat der überhaupt Zuschauer gemacht?
Ich habe nichts davon
gehört. Der ist auch, der hat 8 Millionen gekostet, der hat in den USA, glaube ich, nur 6-stellig Geld verdient. Der ist so ganz, ganz doll abgesoffen.
Ja, es tut mir tatsächlich leid. Auch für Steffen, der hat uns den Link geschickt dafür.
Ja.
Ich hatte vorher gehört, dass es ein guter Film werden könnte.
Trailer sah auch nicht uninteressant aus. Wir haben noch einen Film gesehen, von dem ich dachte, das könnte ein guter Film
auch
werden.
Auch mit A.
Amateur.
Ja.
Amateur.
Und wie heißt das? The Accountant. Kommt der jetzt auch noch in zwei Wochen?
Der wird gut.
Habe ich auch gehört.
Habe ich keinen Zweifel dran. Das Ding wird gut. Ja.
Gucken wir mal. Die Amateur hatte ich eigentlich auch gedacht, dass er gut werden würde. Ich fand den Trailer, dachte so, okay, die Prämisse ist, jemand, der eigentlich kein CIA-Killer ist, wird zum CIA-Killer ganz schnell.
Aber jemand, der kein CIA-Killer ist, in Wahrheit bleibt kein Killer. So richtig in diesem Film.
Ja. Also der Film ist auch leider kein Killer. The Amateur, der neue Film mit dem Typen aus Until Dawn. Und ich dachte auch da wieder, das wirkt wie so ein uraltes...
Oder den Oscar-Preisträger für...
Naja, klar. Ich mag ja Rami Malek.
Ja, wobei ich wollte es gerade klang so dem Typen vor.
Nee, weil ich wollte Bezug nehmen auf den Anfang.
Habe ich doch auch verstanden. Deswegen ich wollte den Bogen spannen.
Verwirrst du doch die Leute hier.
Ich verwirre niemanden. Wir reden über den gleichen.
Okay. Und der hat irgendwie jetzt nicht wirklich eine Karriere. Und ich dachte irgendwie, das wirkt wie ein Film, der wurde vor vielen Jahren beschlossen. Und es war kurz vor dem Merger von Disney und 20th Century Fox. Ist nämlich ein Fox-Film. Und der hat sich ganz lange, wurde der hin und her geschoben. Den haben sie irgendwo im Giftschrank gelassen. Ist keine Tatsache. Ich habe das nur was ich annehme. Weil der wirkt auch so aus der Zeit gefallen. Es ist sowas ganz Seltsames und ist einer dieser Filme, die eigentlich was könnten, wenn sie committen würden zu ihrer Prämisse. Aber... Also das, was der Film eigentlich versprach im Trailer, ist er die...
Versprochen hat er nämlich einen CIA-Analysten, der in den USA quasi als Agent arbeitet, genauso wie seine Frau. Und die wird aber bei einem Aufenthalt in London Teil von einem Unfall, Attentat, was auch immer, wird tot sein. Und er möchte herausfinden, wer sind die Drahtzieher dahinter, gerade in Londoner Stadt, die voll mit CCTV, also voll mit Kameras, das muss man das herausfinden können, aber seine Vorgesetzten, die scheinen nicht so richtig Interesse daran zu haben. Und das kann er nicht auf sich sitzen lassen, wobei er keine Ausbildung hat im Kampf, aber auf digitaler Ebene ist er ein Crack.
Und
über 170er IQ. Der kann alles quasi.
Ja.
Und dann sollten sich die Leute, die seine Frau auf dem Gewissen haben, mal warm anziehen. Er möchte gern Training haben bei der CIA. Er möchte eben genau rausfinden, wer dahinter steckt. Im Grunde findet er sehr schnell heraus, wer dahinter steckt. Und dann folgen wir die ganze Zeit so ein bisschen durch europäische Städte in erster Linie. So dem Gefühl von am Anfang immer, wir wären so ein bisschen bei Jason Bourne oder der Killer. Und dann bleibt's langweilig. Ich kann das gar nicht beschreiben. Der Film war ganz schön viel, ganz schön langweilig.
Der hat mich
langweilig.
Auch erinnert an diesen American Killer, hieß der so, oder American Assassin mit Michael Keaton, wo auch irgendwie jemand ausgebildet wird, der Rache üben möchte vom CIA. Irgendwie sowas. American Assassin hieß der, glaube ich.
Okay.
Und hier war für mich aber die ganze Zeit der Gedanke, was soll das sein? Also wie du sagtest, sie etablieren relativ früh am Anfang, dass der krass schlau ist. Und ich dachte dann, das wird jetzt so ein Film. Ne? Der Typ kann nicht schießen, das sieht man am Anfang. Er kann kein Hand-to-Hand-Combat, also wir werden hier keinen zweiten Equalizer sehen. Aber er wird das halt mit seiner Brillanz wieder gut machen. Aber es passiert auch nicht. Also es ist auch nicht, dass der dann so straight up so ein Rachefilm wäre, wo dann jemand, stell dir diesen Film mit Gerard Butler, wo Gerard Butler sich auch so durchmeuchelt gegen Jamie Foxx, wie hieß denn der... Da will er den Tod seiner Frau rächen.
An der Tanke die Nummer? Nee, ist nicht mit Jamie Foxx.
Nee, ich meine der, wo Jamie Foxx einen Anwalt spielt. Gerard Butler ist so ein Tüftler für CIA, der sogar in deiner Cornflakes-Packung eine Bombe verstecken könnte. Und der entführt dann den Mörder seiner Frau, zerlegt ihn mit so einer Kreissäge und versucht dann alle umzubringen, auch die Richter zum Beispiel, die an der Freisprache des Mörders beteiligt waren.
Mhm.
Heißt irgendwie...
Also kein Gesetz der Rache oder so.
Gesetz der Rache, das ist
alles Gesetz
das
der Rache.
Ist Gesetz
okay,
der
hast du gesagt, der Typ, der einfach alle Grenzen überschreitet um sich. Okay.
Ich
hatte die ganze Zeit den
also
Namen gesagt, war der
du
Jamie
kannst
Foxx
es mir
dabei?
Einfach ganz simpel erklären, indem du eine völlig vage Zusammenfassung oder du sagst ganz detailliert, dann weiß ich gar nichts.
Ich wusste jetzt nicht, dass Jamie Foxx, wusste auch nicht mehr, dass der irgend so ein Agententyp da drin spielt. Ich weiß nur einfach, dass er einfach sehr klar seinen
okay.
Opfer auseinandernehmen konnte.
Aber so hat mich das, also und stell dir diesen Charakter vor, der all diese cleveren Tricks drauf hat und ne, das wäre interessant gewesen, dem zu folgen. Aber es passiert hier irgendwie nicht und es ist nicht witzig, es ist dann lange sehr ernst. Also was ich auch am Anfang sofort dachte ist, als die Frau gestorben ist, dachte ich, oh nein. Weil das hasse ich bei solchen Filmen. Gerade bei solchen Filmen, die so eine Prämisse haben, die eigentlich, wo du stringent irgendwie so ein Rache-Ding erzählst, ohne zu viel Ballast. Und dieser Ballast kommt natürlich von solchen extrem traumatischen Erlebnissen. Was du nämlich dann machen musst in so einem Film, du baust erstmal auf, dass die beiden eine Beziehung haben. Das passiert hier innerhalb von 5 Minuten, also nicht wirklich. Dann muss der Tod passieren, worauf die Figur reagiert und kriegt also einen Nervenzusammenbruch. Ich finde, das spielt Rami Malek nie wirklich gut. Das wird so ein bisschen eingesprenkelt, aber die erste halbe Stunde, der Film geht auch relativ lang, zwei Stunden, ein bisschen über zwei Stunden, sogar die erste halbe Stunde muss er deswegen damit zubringen, damit ich zugucke, wie Rami Malek jetzt traurig ist. Und ich dachte, ja genau, das ist das Problem. Mann, ihr hättet alles Mögliche erzählen können, ne? Aber ihr wolltet euch dafür entscheiden, um das größtmögliche Trauma für die Figur aufzumachen. Und danach passiert dann aber nicht wirklich was. Der Rachefeldzug ist ehrlich gesagt wahnsinnig banal. Und es gibt nicht diese Sachen, wo man denkt so, okay, das ist jetzt der besonders Schlaue, der besonders schlaue Dinge macht. Es ist auch nicht sowas wie Nobody, wo so ein Jedermann oder wie neulich Novocaine, den wir gesehen haben, wo so ein Jedermann in Situationen hineinkommt und da irgendwie mit Charme und Witz besteht. Und wenn nicht mit Charme und Witz, dann mit seinem krassen Intellekt. Sondern der wird durchgeworfen durch Situationen, die einfach so passieren. Das geht nie über absolutes Mittelmaß hinaus.
Ja, zumal gerade die beiden Sachen, die du in der ersten halben Stunde erwähnst. Ich finde, es gibt eine Eröffnungsszene, wo Mann und Frau beide sich noch einen Kaffee fertig machen. Sie sagt mehr oder weniger, hey, deinen Kaffee werde ich vermissen, wenn ich weg bin. Er sagt so, hey, sind es 5 Tage, die weg bist? Ja, sie so, 4 Nächte sind 5 Tage. So 1-2 Sätze, die sofort die Vertrautheit etablieren. Es hat mir gereicht.
Es ist ein bisschen drüber, sich, weil er läuft aber, dann beim Abschied sogar neben dem Auto
okay,
noch hin.
Aber sie hat eine gute Szene, um mir zu zeigen, die beiden kennen sich lange, die lieben sich, die freuen sich, wenn sie sich wiedersehen. Und dann dachte ich auch, als er den Verlust realisiert, das spielt er nicht gut, dann gibt's eine Szene mit einem Koffer, wo ich dachte, ah, okay, die Kamera ist halb weit weg, sie führt ihn nicht ins Gesicht, die Pose, die er einnimmt, funktioniert. Mehr hätte ich nicht gebraucht, es hat funktioniert. Und dann wird es, und das ist das Problem bei diesem Film, alles viel zu sehr aufgebaut und auserzählt und dann noch so eine CIA-interne Machtnummer rein strukturiert. Also das ist nicht nix, aber es ist ein super zäher Film anzuschauen.
Super zäh. Wer
also weiß hätte nicht, ich auch echt verlorene will. Wette. Ich hätte gedacht, ich habe bei den Trailern immer gedacht, so ey, das gefällt mir, das wird was können. Ich konnte jetzt bei Rami Malek.
Das hätte so ein Accountant oder The Equalizer sein können.
Ich konnte mir auch so nach Mr. Robot oder ihn in dem James Bond Film oder eben nach Bohemian Rhapsody jetzt nicht vorstellen können, dass der einen Film annimmt, dessen Skript so mau ist. Ja, auch ein John Bernthal spielt da mit. Der ist eigentlich immer ein Garant für eine gewisse Qualität. Der spielt für gewöhnlich nicht in mittelmäßigen Streifen oder Serien mit.
Ja.
Ganz komisches Ding. Also ich glaube, hat mir nicht viel gemacht. Und weil du ja den The Accountant 2 erwähnt hast, also die beiden, da weiß ich jetzt schon, wer das Rennen macht. Das, ja. Könnt ihr auch gucken ab diesem Donnerstag? Könnt ihr aber auch lassen.
Kannst du schauen, wann The Accountant kommt?
Ja, der kommt auch in der letzten Aprilwoche und das müsste ja dann der 24. April sein. Das wäre jetzt hiermit offiziell bestätigen, 24. April.
Robert hatte mir letzte Woche einen Link geschickt zu einer Doku-Serie, bestehend aus 2 Teilen. Number One on the Call Sheet hieß die. Und ich dachte erst mal, was ist das für Number One on the Call Sheet? Also Call Sheet ist ja beim Schauspiel. Robert, du als alter Schauspieler, erklär bitte kurz.
Na, du kriegst für gewöhnlich eine Dispo immer am Vortag oder auch 2 Tage vorher. Da ist quasi disponiert, wer ist alles am Set, wann, wie, wo. Da steht aber auch die Fahrer und Beleuchtung und die Departments und wann ist Mittagspause, wie ist das Wetter, in welchem Set befinden wir uns, welche Szenen werden gedreht, wer ist in den Szenen drin und ziemlich weit oben auf dem Callsheet stehen die vorhandenen Castmitglieder, also Schauspielerinnen und Schauspieler, deren Fahrzeiten und wann die ihre Maskenzeit untereinander haben. Es ist also so ein Geplänkel unter Schauspielern. Wer darf später in die Maske, kann deswegen länger schlafen und so. Number One on the Callsheet ist quasi, der Name da oben ist halt der Ranghöchste. Bei uns in Deutschland werden die aber nicht so gelistet. Da stehen sie mehr so nach Zeit und wann werden sie gebraucht drauf. Genau. Aber ich glaube, da, wenn USA. Denzel Washington da ist, dann steht da oben Denzel Washington und dann kommen die anderen Akteure so.
Und diese sehr, also ne, für diese Prämisse, um das zu erklären, hast du jetzt schon mal, sagen wir, 2-3 Minuten gebraucht. Und das ist ein bisschen das Grundproblem dieser Dokumentation. Die müssen nämlich am Anfang erstmal klar machen, was ist das eigentlich, Number One on the Call Sheet? Und was impliziert das? Nämlich, dass die Person, die Number One on the Call Sheet ist, die hat es geschafft. Die ist jetzt die Nummer 1. Wobei man dann im Verlauf der Doku auch noch hören wird, naja, nur weil man Number One ist, ist man auch zum Beispiel nicht unbedingt Number One on the Payroll. Denn wir reden hier über ausschließlich schwarze Darsteller und schwarze Darstellerinnen.
Das macht schon mal die Gage 60% runter.
Vor allen Dingen bei den Frauen.
Oh, bei denen ist ganz krass.
Und die zweite Folge, sie haben das seltsamerweise aufgeteilt. Carly und ich haben uns die gesamte Zeit gefragt, warum eigentlich? Weil das.
Hat's Carly gefallen?
Die erste Folge hat sie nicht gemocht, aber die mochte ich auch nicht wirklich. Bei der zweiten, bei den Frauen, waren wir schon sehr viel mehr drin, aber insgesamt fand sie es nicht so gut, weil sich bei beiden vieles reingemischt hat, was ganz komisch wirkt. Also es ist eine Doku produziert von Kevin Hart und Jamie Foxx. Und darin kommen dann so Leute wie The Rock, wie Denzel Washington vor. Also es ist eine Geschichte, die eigentlich, sie erzählen über das Black Cinema oder nicht nur Blaxploitation, Black Cinema eigentlich. Wann hat das angefangen? Wer waren so die wichtigsten Namen? Sidney Poitier war unter anderem einer. Denzel Washington war dann Anfang der 90er, Ende der 80er war der eine der großen wichtigen Stars. Und dann kommen die Stars der Neuzeit. Daniel Kaluuya kommt mit dazu, ne? Und die ergeben dann.
Aber sowas macht kein Morgan Freeman oder Samuel L. Jackson mit, oder?
Morgan Freeman ist tatsächlich auch dabei, okay. Samuel L. Jackson aber nicht.
Ah, das ist natürlich krass, wie der so lange dabei
ja,
ist.
Ja, Don Cheadle unter anderem auch und Jamie Foxx und Kevin Hart. Und da, ne, die erste Folge dieser Doku, die geht 1,5 Stunden, die ist mindestens 1,5 Stunde zu lang. Denn der Rest, also gerade nachdem vor allen Dingen dieser Satz über das Black Cinema. Das wird am Anfang so erklärt, auch so mit Zwischenrufen. Aber danach wird es eine Werbeveranstaltung. Danach werden nämlich Kevin Hart und Jamie Foxx durchgejubelt, was total strange ist.
Für so Heartbeat Productions ja, und sowas.
Ja, Heartbeat Productions. Das wird sogar einmal erwähnt von The Rock. Der macht sowieso Werbung für alle und für sich hauptsächlich. Und es ist da wieder viel das, was The Rock sowieso schon seit Jahren reproduzieren darf. Es macht ein bisschen Sinn, weil in dieser Geschichte des Black Cinema ist es jetzt schon auch wichtig, an dem Punkt zu sagen, dass The Rock ein dunkelhäutiger Darsteller es geschafft hat, der erfolgreichste Superstar zu werden. Der hat sich quasi beim, das sagt er auch, beim Playbook von Will Smith bedient, der auch in der Doku zu sprechen kommt. Aber es ist so ein bisschen, es ist seltsam. Gerade bei den Frauen merkst du es nochmal insbesondere, dieses Konzept zerfällt immer wieder komplett und in der zweiten Folge bei den Frauen dann völlig, nämlich dieses Number One on the Call Sheet kommt da gar nicht mal zur Sprache. Du merkst, dass sie irgendwie...
Weil Frauen ja fast nie Number One on the Call Sheet sind.
Erstmal das und da geht es dann irgendwann sogar um Schminke und um Schönheitsideale. Es ist nicht völlig unangebracht, das zu bringen, aber sie verlieren das völlig aus der Acht. In der ersten Folge ist es auch von zwei unterschiedlichen Regisseuren, also einem Mann und einer Frau, gedreht. Dadurch hast du zwei unterschiedliche Stile in dieser Doku. Es ist auf jeden Fall ganz, ganz komisch. Ich habe nie so richtig verstanden, was wollt ihr jetzt eigentlich erzählen? Dieses Number One on the Call Sheet Ding ist es nicht, weil sonst wärt ihr mehr darauf eingegangen. Was sind denn die Verpflichtungen? Was sind so? Es gibt so einzelne Sätze. Eine Geschichte fand ich zum Beispiel ganz cool. Lawrence Fishburne erzählt eine. Der meinte, dass er am Set von Francis Ford Coppola, am Set von Apocalypse Now, ein bisschen bedrängt wurde, beziehungsweise er hatte das Gefühl, da nicht abliefern zu können, weil er sollte über Sex reden. Und er hatte noch nie Sex. Er war damals 16 oder 17, als er die Rolle angenommen hat. Und er spielt dann einen Vietnam-Soldaten, der dann halt so von den Girls erzählt. Und er kommt da einfach nicht rein, weil er sich das nicht vorstellen kann und weil er das nicht verstanden hat und das seine erste Rolle gewesen ist. Und dann lehnt sich irgendwann Martin Sheen, der Hauptdarsteller, zu ihm rüber und flüstert ihm ins Ohr, weißt du eigentlich, dass du ein richtig guter Schauspieler ist? Und dann meint er, das hätte ihm sein Leben gerettet. Und das wäre für ihn auch so ein bisschen das, was die Number One on a Call Sheet auch ausmacht. Nämlich so eine Person mit Größe, die das Set auch ein bisschen leitet. So die Tom Cruises, ne? Oder ich weiß nicht, ob ein Leonardo DiCaprio so ist. Und da gab es wohl einige in der Geschichte. Und das sind dann die spannenden Momente. Was halt nicht funktioniert ist, wenn dann ein Jamie Foxx oder Kevin Hart oder The Rock sagen, ja, und dann habe ich das gemacht und dann habe ich das gemacht. Also da geht es dann viel zu sehr um die eigentlichen Egos und nicht mehr um das Kino. Und in der zweiten Folge bei den Frauen ist es eigentlich noch viel spannender, weil die noch weniger Chancen haben. Also du siehst halt auch die erste Frau, die eingeblendet wird. Ich kenne sie vom Aussehen her, nicht vom Namen. Und da merkt man sehr deutlich, wie wenige Stars die auch hatten. Ganz skurril ist in der zweiten Folge bei den Frauen, dass sie Pam Grier nicht drin haben, die Königin des Blaxploitation. Na, sie fangen eigentlich an bei, ich will Vivica A. Fox sagen, aber die ist es nicht, die für Black Panther 2 Oscar nominiert war. Wie hieß sie denn nochmal? Angela Bassett. Angela Bassett ist die als erste dann auftaucht und damit beginnt die Geschichte der schwarzen Frau als Schauspielerin eigentlich erst in den 90er Jahren. Und das ist falsch. Und das habe ich nicht verstanden, warum sie das in der zweiten Doku machen. Auf jeden Fall eine schwierige Doku. Ich habe die geguckt, so ein bisschen, ich bin dran geblieben, merkte aber, die erste Folge habe ich irgendwann, da bin ich dann aus dem Raum gegangen und habe mir was zu trinken geholt, also weil die wird irgendwann stussig. Die zweite ist interessanter, weil es da eben um die Frauen geht und der Struggle nochmal größer ist. Und ich muss sagen, es hat mir auch eine neue Perspektive gegeben. Halle Berry fand ich zum Beispiel ihre Oscar-Rede immer zu drüber. Die hat ja ganz krass geweint dabei. Und ich dachte immer, oh, solche Reden kann ich nicht leiden. Aber in dieser Doku wird halt dann nochmal klarer, wie wichtig das auch für die schwarzen Darstellerinnen in Amerika gewesen ist, dieser Oscar, weil er was repräsentiert. Und das hat sie dann auch irgendwie auf ihren Schultern geführt. Und das fand ich echt irgendwie dann doch bewegen. Deswegen, ehrlich gesagt, kann man sich die erste Folge nahezu klemmen. Schaut euch lieber nur die zweite an. Oder lasst es sein. Es gibt nämlich auf Netflix eine deutlich bessere Serie über das Black Cinema, nämlich Is That Black Enough For You, heißt die. Die ist richtig stark im Vergleich dazu.
Klingt so ein bisschen, als hätten Kevin Hart und Jamie Foxx ihre Kontakte auf der einen Seite genutzt und auf der anderen Seite einen Deal mit Apple gehabt, was abliefern zu sollen, weil hätte man das ernst gemeint, ist doch eigentlich die Anlaufstelle dafür Tyler Perry in den USA, oder?
Mit den der Studios ist auch nicht zu sehen.
Das ist komisch. Also Tyler Perry ist doch der, der diese gesamten schwarzen Sitcoms, Filme, der das doch so richtig nochmal auf mit den Studios in Atlanta dem Raum verschafft hat, oder?
Ja.
Ich glaube, der hat doch die ganz großen Verdienste, was das angeht.
Ja, wie gesagt, also das könnte man erzählen, das hätte man erzählen können, wenn man dann nicht mittendrin in der Geschichte des Black Cinema beschlossen hätte, okay, wir sind jetzt in der Neuzeit und hier sind jetzt folgende drei Figuren, The Rock, Kevin Hart und Jamie Foxx. Und dann passiert, wie gesagt, eine halbe Stunde lang nichts mehr, als über die Business-Unternehmungen dieser drei zu erzählen, wie viel Erfolg sie hatten. Und das ist dann Schmutz.
Also, echt, dann reden sie dann auch wirklich über Dwayne Johnsons Wasser und Tequila und Unterwäsche?
Nee, das nicht. Okay. Das nicht. Aber also da wird doch tatsächlich wieder gesagt, ich bin mit $7 angekommen in der Stadt. Und ich kann es nicht mehr hören. Das ist natürlich alles Teil eines Self-Marketings. Es wird dann auch einmal kurz Arnold Schwarzenegger eingeblendet, bei dem sich viele inspirieren haben lassen, unter anderem auch Will Smith. Aber ja, das ist was, was dir verkauft wird. Und wenn dir so eine Doku Leute für die Kamera setzt, hat man meistens das Gefühl, die erzählen dir jetzt was. Aber das, was Dwayne Johnson dir erzählt, dafür brauche ich nur einmal auf Instagram gehen. Da gucke ich mir eine seiner Stories an und da habe ich dasselbe Gesabbel wieder. Und das muss ich mir eine halbe Stunde hier antun. Nee, danke.
Okay. Number one on the call sheet, Folge 2 schauen. Und wenn man die mag, dann kann man Folge 1 noch versuchen.
Nee, guckt lieber
Is That Black Enough For You? Auf Netflix. Okay, sind wir für die Filme und Serien für diese Woche durch. Und damit schalten wir raus aus dem Podcast, rein in die Werbung.
Robert, wir müssen schnell sein. Du musst dich wirklich beeilen.
Okay, okay, was ist los?
Holy hat mal wieder endlich eine Kooperation mit Hitchies. Du kennst bestimmt deine Frau.
Sauer und lecker gibt es auch oft vegan. Exakt. Wir lieben das. Es gibt diese sauren Schlangen, da gibt es Drachenzungen. Vor allem, die sehen immer aus wie eine Farbe, schmecken aber dann noch fast so ein bisschen vanilleartig.
Ja.
Die sind schon ganz geil. Darf man nicht zu viel da haben, weil die sind schnell weg bei uns.
Ja, ja, und das gibt es auch zu trinken. Dank Holy. Es gab nämlich schon
trinkbares Hitchies mit Holy. Holy?
Vor geraumer Zeit gab es schon mal blaue Drachenzunge, Cola-Spinnenbeine und orange Krakenarme. Und da hat uns Holy extra noch hier drauf hingewiesen, wir sollen unsere Community unbedingt darauf hinweisen, dass beim letzten Mal waren die extrem schnell ausverkauft.
Extrem schnell. Aber dann sollte ich doch langsam machen, damit unsere Community noch schnell in welcher
Nein,
kommt.
Nein, Robert, es ist wichtig, wir sind
alle machen schnell.
Wir sind doch Egoisten.
Alle machen schnell.
Okay. Drachenzunge war nach 10 Stunden ausverkauft. Das heißt, Leute, wenn ihr auch unbedingt diese neuen Geschmäcker oder neuen alten Geschmäcker noch mal probieren wollt, greift jetzt unbedingt zu. Hitchies trifft auf Holy gibt es jetzt bei Holy, unserem Vertrauten für geile Getränke. Ihr wisst ja, es gibt Holy Eistee, Holy Energy.
Und auch Milchshakes.
Ja, das ist Quatsch, Robert, weil die sind doch ausverkauft.
Aber ich habe hier gerade eine Packung vor mir, da war ich wohl schnell.
Ja, da warst du zu schnell. Aber ich finde, es lohnt sich ja immer bei Holy mal reinzugucken und zu schauen, was haben sie gerade da.
Aber
und
was haben wir denn noch für euch?
Wir haben einen Sparcode.
Ne? Einen Sparcode?
Ja, wir haben einen Sparcode.
Einen Code, wenn man den verwendet, dann spare ich. Ich will es nur verstehen.
Ja, du hast richtig geraten.
Fantastisch.
Wir haben sogar zwei.
Zwei?
Pech.
Das ist ja mehr als einer.
Für 10% gibt es da für Bestandskunden. Und wenn ihr neu seid, dann bekommt ihr 5 € Rabatt mit dem Code PECH5. Ich empfehle immer, auch auf meinem Kanal, wo ich das ja schon häufig erzählt habe, immer erstmal zu den Starter-Sets greifen. Weil da habt ihr einen Shaker mit drin, da habt ihr Probesorten drin. Und dann wisst ihr, was ihr machen müsst. Dann wisst ihr, wie.
Das erklärt sich davon selbst. Das ist ja das Gute.
Gehst drauf,
ist auf jeder Packung auch die Anleitung.
Robert,
wie viel brauchst du, wie viel Wasser, wie shakest du? Und schon bist du, wie sie sagen, part of the squad.
Ja. Oder kriegst Power, weil sauer.
Okay, Power, weil sauer. Damit vielen Dank an Holy und wir schalten raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. Leute, in Las Vegas fand die alljährliche CinemaCon statt. Das ist quasi die größte Branchenveranstaltung, bei der Kinobetreiber zusammenkommen und Filmstudios. Und die Filmstudios präsentieren dann hier ihre Line-Ups. Also das, was so in den nächsten, im kommenden Jahr, aber auch mal über 2-3 Jahre hinaus an Produktion angekündigt wird. Was bisher gemacht wurde. Und da gibt es dann nebendran immer noch Panels über generell wegweisende Diskussionen. Dieses Mal ging es zum Beispiel darüber, ob Trailer sehr viel kürzer oder sehr viel länger sein sollten. Sollte würde man 5 Minuten Trailer haben. Also das Thema Trailer war dieses Jahr ein großes Thema. Und ansonsten gibt's dann zu sehr vielen großen Filmen, entweder werden sie komplett gezeigt oder es werden erste Trailer gezeigt, hinter verschlossenen Türen, die wir oft noch gar nicht zu Gesicht bekommen, wie beispielsweise jetzt zu einem Avatar 3 und vielen anderen Filmen es dieses Jahr der Fall war. Oder aber es gibt 10 Minuten von etwas zu sehen oder 5 Minuten Ausschnitte, damit eben diese Kinobetreiber einen Eindruck bekommen, okay, was kommt da auf uns zu? Wo platzieren wir das? Welche Säle halten wir dafür frei? Welche Kinosäle? Und für gewöhnlich ist bei jeder Produktion, die mindestens die Produzenten, oft auch die Regisseure oder die Hauptdarsteller mit auf der Bühne. Es ist, wenn Las Vegas und die CinemaCon ruft, müssen eigentlich alle kommen, die nicht einen driftigen Grund haben, nicht dort zu sein. So. Und dieses Jahr merkte man, finde ich, auch wenn man nicht mal jeden Artikel sich angeschaut hat, sondern einfach nur so ein bisschen die größeren durchgegangen ist, dass die Doppelstreiks ihre Wirkung hinterlassen haben, nämlich, dass das Programm für Rest 2025 schon einiges mit sich bringt, aber vor allem auch für 26 und 27, dass das ziemlich voll wird und da gibt's jede Menge. Und ich frage mich wirklich, wo wollen wir anfangen? Sollen wir querbeet immer einer macht was und dann sagt, gibt der andere seinen Senf dazu oder wie wollen wir was
anhaben? Ich hätte jetzt so gemacht.
Du willst immer strukturell durch die Studios gehen. Dieses Jahr habe ich es nicht nach Studios sortiert.
Ach so.
Aber dann kannst du die Taktung vorgeben. Ich sage, füll's immer mit auf, wenn du eine Reihenfolge hast. Wenn nicht, gehe ich querbeet.
Ich fange jetzt an mit Sony. Ich glaube, die waren auch die Ersten, die präsentiert hatten. Da hatte man dann auch die ersten Stories gehört. Als wir letzte Woche hier saßen, hatten wir unter anderem erwähnt, dass das Beatles, nee, ist keine Doku, ne? Es ist eine so eine mehrteilige Filmreihe, ne?
Also es wird, könnt ihr euch schon mal anschneiden, ich habe ja gesagt, für die nächsten Jahre gibt es einen Ausblick, es wird im April 2028, schreibt es euch ein, April 2028.
Wenn es uns dann alle noch gibt.
Gibt es das erste Kino-Binge-Projekt, so nennt es Sam Mendes, der Regisseur selbst. Es werden nämlich 4 Biopics, jeweils aus der Sicht von George Harrison, Ringo Starr, Paul McCartney und John Lennon, eine gesamte, ja, was ist das, Beatles Quadrology ergeben, die alle innerhalb des gleichen Monats ins Kino kommt. Ob die wochenweise versetzt erscheinen oder sogar alle am gleichen Starttermin, weiß man noch nicht. Aber ihr könnt alles um die Beatles im April 2028 nach jetzigem Plan dann sehen. Da haben sie den Cast auch nochmal auf die Bühne, der war so ein offenes Geheimnis.
Ob sie uns das wohl dann, wenn das alles in einem Monat startet, in einer Pressevorführungsrutsche zeigen werden, so, hier bitte 8 Stunden hinsetzen jetzt.
Werden sie natürlich nicht, aber es wird eine super skurrile Erfahrung. Hast du den Cast gerade direkt parat? Ich habe jetzt 2, 3 Namen im Kopf, aber nicht den 4.
Also Barry Keoghan ist mit dabei, Joseph Quinn ist mit dabei.
Joseph Quinn spielt John Lennon.
Dann Harry Dickinson,
glaube ich, Paul McCartney.
Und dann noch einer. Okay. Ja, warum fällt mir der jetzt denn nicht ein?
Okay, ich habe zu viele Artikel, um es... Da habe ich sie alle zusammen. Ah, okay, doch.
Ja, sag. Wer ist der jetzt?
Paul Mescal. Paul Mescal spielt Paul McCartney. Joseph Quinn wird George Harrison. Ich war falsch. Barry Keoghan wird Ringo Starr. Und Harris Dickinson wird John Lennon.
Ich gehe mal einfach durch, was sie neu angekündigt haben. Dann können wir zu den Sachen kommen, die ja besprochen wurden. Es wurde der neue Titel für den Spider-Man-Film mit Tom Holland. Also wird A Brand New Day heißen. Wisst ihr wahrscheinlich mittlerweile.
Ich glaube nur Brand New Day, um es ganz korrekt zu sein.
A Brand New Day.
Wirklich? A? Okay, ja. Dann habe ich es falsch in den Film-News gehabt.
Dann gab es eine Ansage bezüglich des Live-Action Legend of Zelda-Films. Da ging jetzt die Meldung irgendwie rum, dass er... Was war nochmal die Meldung?
Es hat einen Starttermin bekommen, glaube ich. Es hat einen Starttermin für 2027 oder irgendwas bekommen. Den habe ich jetzt aber nicht direkt im Kopf. Zu Spider-Man kurz dazu. Man weiß, Tom Holland kehrt zurück, Sadie Sink kehrt zurück. Bei Brand New Day gibt es eine Comic-Vorlage und der Titel ist deswegen so gewählt. Der letzte Film ging ja damit zu Ende, dass Peter Parker quasi alle hat vergessen lassen, dass er Spider-Man ist. Und deswegen fängt er quasi neu und von null an, als jemand, der keine Freundin hat, der seine Alltagsprobleme hat. Und es geht wieder zurück zum ursprünglichen Spider-Man. Es gibt eine Comic-Vorlage, es soll nicht Vincent D'Onofrio, wie wir ihn jetzt in Der Devil Born Again sehen, als Kingpin der Gegenspieler werden, sondern wahrscheinlich Mr. Negative. So sind die Casting-Aufrufe. Der ist ein Gangsterboss aus Chinatown.
Ja, den hat man im ersten...
Ich befülle das einfach,
was du sagst. Im ersten Spider-Man-Spiel hat man das jetzt...
das korreliert dann auch. Sadie Sink ist die einzige, die man aus der Castliste jetzt sicher noch kennt. Und wo wir bei Spider-Man waren, Spider-Man Beyond the Spider-Verse, der dritte der Animationsfilme, hat einen Starttermin jetzt endlich bekommen für ich glaube Mitte
2027,
ne? Also ja, weit geschoben. Da gab es ja auch diese Auseinandersetzung.
Das war auch die große Kritik an dem Sony-Panel, weil alle gesagt haben, ja, ist ja nett, was hier, also es wurde noch Jumanji 3, gerade haben wir noch drüber gelacht, angekündigt, das Starship Troopers Reboot von ausgerechnet Neil Blomkamp. Mir graut's davor, ehrlich gesagt, weil seit District 9 kam von dem nichts mehr, was man sich hätte angucken können. Und das sind aber alles Sachen für mindestens 2026, wenn nicht sogar weit voraus.
Und dann haben sie auch noch eine spannende Fortsetzung, nicht unter Dach und Fach, denn Once Upon a Time in Hollywood war ein Sony-Film, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Und hast du mitbekommen, hast du bestimmt mitbekommen, die Nachricht, ja. Teil 2 kommt, Brad Pitt kehrt als Cliff Booth zurück, David Fincher übernimmt
nicht,
die Regie für Netflix.
Durch.
Das ist das Gerücht, was auch für viele so als April-Scherz hielten.
Ja.
Aber das ist so viel gecovert worden, dass es sehr echt wirkt. Und Quentin Tarantino schreibt, steuert das Drehbuch bei. Ich kann es mir vorstellen, weil er für seinen letzten Film keine Fortsetzung machen will, aber bestimmt eine Idee hatte für diese Fortsetzung. Würde mich nicht wundern, wenn er quasi The Critic nimmt, um das er gebracht wurde und daraus mit eine Fortsetzung schreibt.
Ey,
kann ich mir
Ahnung.
Vorstellen, also soll angeblich so unter Netflix-Banner die Fortsetzung Once Upon a Time in Hollywood 2 noch dieses Jahr Drehbeginn haben.
Was soll das denn werden dann? Aber ich meine, klar,
es ist Fincher auf einem Tarantino-Drehbuch mit Brad Pitt in der Hauptrolle.
Ich will mich nicht beschweren, aber ich habe schon auch das Gefühl gehabt, dass, was ist das denn jetzt? Also eben genau wie du sagst, ein April-Scherz kam mir in den Sinn, aber bei Fincher muss ich auch sagen, ja, dann, wenn einer, dann mach du's. Ansonsten wurden Sachen gezeigt, die jetzt demnächst kommen. Da ist das I Know What You Did Last Summer Remake dabei. Da waren die Leute eher nicht so begeistert. Karate Kid Legends kam dann auch wirklich, nachdem wir gesprochen haben, direkt ein Trailer auch noch raus. Ich muss gestehen, also ich bin eher interessiert als noch bei Karate Kid, bei dem Remake mit Jaden Smith. Es wirkt auch so, dass der neue Darsteller Jaden Smith nur ersetzt. Also weil diese Beziehung zu Jackie Chans Charakter, die ist ja noch da. Dann wurde gezeigt ein bisschen was aus 28 Years Later. Das soll wohl fantastisch aussehen. Und
das
zu
diesem, kann ich mir nicht anders vorstellen.
Und zu diesem The Bone Temple, das ist ja der andere 28 Years Later Film von Nia DaCosta. Da wurden nur Bilder gezeigt, die aber auch sehr vielversprechend aussehen. Also die haben da offenbar, die gucken da was 28 Years Later angeht. Und dann gab es doch die Meldung, das haben wir letzte Woche schon gesagt, dass ein dritter Teil kommen soll, der aber noch in der Schwebe hängt, je nachdem, wie erfolgreich diese beiden Filme werden. Und eine Sache ging dann so ein bisschen rum, das war nämlich so der kleine Geheimtipp auf dieser Sony-Veranstaltung. Sie haben nämlich Caught Stealing gezeigt. Das ist der neue Film von Darren Aronofsky. Und der macht so ein bisschen...
Die haben den ganzen Film gezeigt?
Nee, nicht den ganzen Film.
Die hat er gerade erst davon... Das ist die Austin Butler ist ein Baseballspieler in den 90er Jahren Nummer, der im Untergrund landet. Der quasi Gangster wird. Das ist
ja, ich glaube so. Vincent D'Onofrio und Liev Schreiber sind jüdische Gangster mit dabei. Das hat wohl einen Baby Driver trifft Uncut Gems Vibe, okay. Was ganz, also es klingt ja nach so, da kriegst du ADHS nur vom Zuschauen. Und Darren Aronofsky ist auch so ein mutiger Filmemacher. Ich mag ja ganz vieles von dem. Caught Stealing war da das große Highlight.
Ja, das erste Mal, dass der auf der CinemaCon war auch.
Ja, wir wechseln mal rüber zu, ich habe hier so ein paar kleine, kann ich mal zusammenfassen. Neon hat Life of Chuck gezeigt. Das ist mit, wie heißt er nochmal, Tom Hiddleston. Mhm. Spielt in einer Verfilmung von Stephen King, die sehr beliebt ist.
Stephen King-Verfilmung auf der CinemaCon, gleich 3 Stück, glaube ich, angekündigt worden.
Wir kommen gleich nochmal auf jeden Fall zu anderen. Das hier soll so ein bisschen, der Trailer geht wohl in die Richtung hier Walter Mitty. So ein bisschen da rein, aber es gibt, glaube ich, es geht, glaube ich, um verschiedene Multiversen, in die Chuck reisen kann. Irgendwie so eine Komponente hat das, hat aber wohl nicht so diesen Science-Fiction-Fokus und auch keinen Horror-Fokus, sondern ist wohl eher so lebensbejahend. Fand ich interessant. Und dann noch Together. Ein Film, da gibt es den Trailer auch schon seit 2 Wochen, wurde auf ein paar Horrorfilmfestivals gezeigt. Dave Franco und Alison Brie spielen zusammen. Ach so, wurde in Sundance gezeigt und wurde da extrem gefeiert. Together könnt ihr euch schon mal abspeichern. Gehört mit The Ugly Stepsister, der jetzt auch auf dem Fantasy Filmfest Nights demnächst laufen wird, zu den beiden Filmen, über die ich jetzt immer wieder gehört habe, wenn es um Horrorfilme geht. Und da hat mich das in den letzten Jahren nicht enttäuscht, so auf die öffentlichen Stimmen zu hören. Lionsgate. Die haben einerseits diese von dir angesprochene zweite Stephen Kings Verfilmung, The Long Walk heißt es. Das ist so ein bisschen...
Klingt richtig spannend und grausam.
Genau.
Kinder müssen laufen und mindestens in einem bestimmten Tempo. Die dürfen kurz mal Pause machen, aber wer letztendlich stehen bleibt, muss sterben und nur einer gewinnt.
Genau.
Auf Deutsch hieß das Ding, dass der Todesmarsch.
Genau. Es ist im Grunde wie Hunger Games und da macht es dann auch Sinn, dass...
Und Herr der Fliegen vielleicht ein bisschen vermischt, ja, oder?
Dass Francis Lawrence das inszeniert, der hat ja auch schon, glaube ich, 3 der Hunger Games Filme gemacht, kommt mit dem Sohn von Philipp Seymour Hoffmann in der Hauptrolle und Mark Hamill unter anderem. Ja, und dann hat man gemerkt so, ah, denen fehlen so ein bisschen die Franchises, also ruhen sie sich auf dem aus, was sie haben. Skurrilerweise wurde immer noch nichts zum Highlander-Film, das hätte ich ehrlich gesagt jetzt mal mir erwartet. Aber Schätzdehelski soll ja angeblich Gerüchten zufolge ganz viel in Ballerina noch investiert gewesen sein, weil der originale Regisseur es nicht gebracht hat. Sie haben eine längere Actionsequenz gezeigt aus Ballerina, die sah wohl klasse aus, also das hat sich wohl gelohnt. Und dann haben sie aber angekündigt, John Wick 5 wird kommen, ein animiertes John Wick Prequel wird kommen.
Beides mit Keanu Reeves.
Genau, der macht ja aber auch gleich noch seinen Berserker-Film für seinen eigenen Comic. Und einen Donnie Yen-Spin-Off.
Über Kane. Und bei dem er selbst Regie führt und damit das erste Mal Regiedebüt in einem Hollywood-Film macht, anstatt in China.
Aber der ist ja ein richtig guter Action-Regisseur. Da freue ich mich auf gutes Zeug. Neuer Tribute von Palem Teil wird kommen.
Das Buch ist gerade erst noch nicht mal einen Monat raus.
Ja, ganz weird, muss ich sagen, fand ich, dass... Das dachte ich auch, wäre nur ein Gerücht. American Psycho wird geremaked.
Von Luca Guadagnino.
Ja.
Ja, das war aber gar nicht so frisch, das Thema. Die sind doch schon, der hat schon die Ideen im Kopf. Nee, der letzte ist jetzt auch schon, wie alt ist denn, 2001 oder so? Was ist Christian Bales Ding? Ja, ja, wollen einen frischen Ansatz. Sie wollen nicht nur ein reines Remake machen. Luca, ich hatte das jetzt schon ein paar Mal, dass er das machen wollte.
Er hat wohl auf der CinemaCon nicht zeigen können, weil das jetzt das nächste Projekt ist, was er macht, weil er, glaube ich, gerade noch einen Film auf der CinemaCon vorgestellt hatte. Da rede ich gleich auch noch drüber.
Na, er wollte ja nach Queer, vielleicht soll er ja auch Sergeant Rock machen, ne?
Ja, stimmt, für das habe ich auch gehört, für genau. DC. Also der ist wirklich gerade, gefühlt macht er 3 Projekte gleichzeitig. Aber American Psycho, das Buch habe ich ja mal versucht zu lesen, das geht gar nicht. Das ist so eine Ansammlung von Dingen, die der Typ macht und ist so ein ganz weirder Roman. Das steht auch stark in der Kritik, glaube ich. Ich bin gespannt, was sie daraus machen. Es gab kein Update zu dem Michael-Film. Das fand ich besonders interessant. Der wurde nicht gezeigt, wurde nicht mal erwähnt. Ich hatte ja neulich erzählt, dass der Michael-Jackson-Film, der eigentlich dieses Jahr starten sollte, jetzt umgedreht werden muss, weil sie hinterher festgestellt haben, dass es da Legal-Probleme mit einer der Namen gibt, die da erwähnt werden. Und dann habe ich von unserem Mann aus Las Vegas die klare Ansage bekommen, er hat mir 2 Filme genannt, die ich hier unbedingt ansagen soll als seine persönlichen Highlights beziehungsweise Filme, auf die man achten soll. Der erste ist Good Fortune. Es klingt überhaupt nicht nach meinem Film. Ich lese es mal vor, was er geschrieben hat. Eines meiner Highlights. Lebenstausch-Comedy mit Keanu Reeves als Engel, Seth Rogen und Aziz Ansari. Der eine ist Milliardär, der andere fährt Essen aus. Die beiden tauschen das Leben und es läuft dann aber nicht wie vom Engel geplant. Weiß ich nicht. Klingt überhaupt nicht cool. Er meint, sie hat ja schon mir schon mal von erzählt und meinte, das ist einfach der absolute Hammer. Sieht fantastisch aus.
Ich schätze seinen Filmgeschmack sehr in der Vergangenheit. Immer, ja. Wann immer wir viel Zeit miteinander verbracht haben, fand ich es immer sehr bereichernd.
Genau, also Good Fortune ist der eine Film. Zu dem anderen kommen wir gleich. Ich komme mal zu Warner. Warner Brothers hat eine große Szene gezeigt von One Battle After Another, der Film, der eigentlich vor ein paar Wochen noch The Battle of Bhagtan Cross heißen sollte. Und das ist das neue Ding von Paul Thomas Anderson.
Mit Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro.
Sean Penn ist mit dabei. Es sieht nach irgendeiner Revolutionsgeschichte aus, weil der Trailer ist schon erschienen.
Er spielt einen Rebellen anscheinend oder so einen Aktivisten. Ja, eher, also im Trailer sieht es eher so aus, als ist vor allem die Partnerin die Aktivistin und die ganze Familie war schon immer aktivistisch und er kommt da rein in diese Familie und passt da eigentlich gar nicht rein.
Ist wohl unglaublich teuer. Also das war so das große Gespräch auf der CinemaCon, dass es hieß so, ja, ey, sieht geil aus. Also die Leute haben wirklich gemeint, das könnte der nächste Oscar für DiCaprio werden, weil er so vom Spiel in Richtung Wolf of Wall Street auch wieder geht. Aber ob der da so funktionieren wird, also Warner könnte sich da vielleicht ein bisschen verspekulieren. Ich freue mich aber sehr drauf. Kommt, glaube ich, im August startet der. Ja, Final Destination Bloodlines, da kam jetzt ein neuer Trailer auch. Was ein bisschen rumgereicht wurde, war Weapons, der neue Film von Zach Cregger. Das ist der Regisseur von Barbarian. Der macht ja als nächstes Resident Evil. Da hat er nur so ein bisschen was drüber erzählt. Und Weapons ist sein neuer Film. Bei dem wurde den Leuten halt gesagt, wurde ein bisschen was gezeigt und die Leute rasten aus. Also Warner hält wohl auch ganz viel von dem Film und hat extra das Datum auch verschoben, nach vorne gezogen. Und er wurde den Journalisten mitgegeben, ja, das ist ein Teil des Films. Also es scheint wieder so ein Film zu sein wie bei Barbarian, wo man sich darauf gefasst machen muss, dass der Film, den man am Anfang sieht, nicht der Film sein wird, den man am Ende sieht, um nicht zu viel zu verraten. Weapons wird immer wieder erwähnt, auch deswegen speichere ich mir den ab.
Dass der super interessant sein soll.
Die haben noch F1, gab, glaube ich, einen neuen Trailer auch da zu sehen.
10 Minuten gezeigt. Die haben die ganze Opening-Sequenz gezeigt, quasi Unfall, glaube ich, von Brad Pitt. Nee, wie er Daytona gewinnt. 10 Minuten, wie er Daytona gewinnt, $5,000 cashed.
Der fährt ja wohl
In seiner Hütte, aber ganz bescheiden lebt und dann schlägt Javier Bardem auf und sagt, Diggi, ich habe 350 Millionen Schulden, ich brauche jemanden, der meinen Rennstall wieder nach vorne bringt. Kannst du es machen?
Ja.
So, und da dann, sollen wohl sowohl die Chemie zwischen Bardem und Pitt gut sein. Die Actionsequenz am Anfang soll an Top Gun Maverick erinnern. Das soll auf jeden Fall, also ich freue mich sehr drauf. Ich denke, das kann was. Wir haben ja darüber diskutiert, wie gut oder kann so ein Film an den Kinokassen Geld einfahren, David?
Ja.
Werden wir dann sehen. Könnte der erfolgreichste Rennfilm aller Zeiten werden.
Was die Leute wohl bei Warner ganz seltsam fanden, war The Bride. Dieser von Maggie Gyllenhaal inszenierte Frankenstein-Film, der ist nämlich genau...
The Bride. Ich habe Bride verstanden.
Nee, The Bride. Es gibt ja dieses Jahr den von Guillermo del Toro. Ich glaube, der heißt Frankenstein. Und The Bride. Und The Bride ist gar nicht dasselbe, sondern ist ein Road-Movie, wie ich jetzt gehört habe. Der Trailer soll wohl übelst komisch sein. Und es gab Beschreibungen im Internet, die sprachen von Bonnie and Clyde meets Wild at Heart von David Lynch. Und ich so, was ist das denn? Also ich glaube, Christian Bale spielt ja das Monster. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wer die anderen Rollen spielt, aber es scheint irgendwas ganz Verrücktes zu sein. Die Leute meinten überhaupt nicht, was wir erwartet haben, aber sie sind zumindest intrigued jetzt. Deswegen The Bride kann man sich vielleicht, wenn man keinen Bock auf die immer gleichen Verfilmungen von Mary Shelley hat, dann ist das vielleicht sogar mal was anderes. Mortal Kombat wurde gezeigt, haben sie ganz viel von Outworld und dem Turnier gezeigt. Superman gab es eine Szene, die wir mittlerweile auch gesehen haben. Die Anfangssequenz wurde released. Ich muss gestehen, das macht weiterhin nicht viel mit mir. Ich freue mich da nicht drauf. Man muss aber sagen,
nicht viel zu gucken davon.
Der Rest der Welt, der. Es gibt gerade Hochrechnungen, was ist so der meist erwartete Film des Jahres? Und da ist Superman lange jetzt auf der Eins gewesen. Also das wird auf jeden Fall ein Kassenerfolg werden, weil die Awareness ist da. Die Leute wollen das, wollen offenbar auch dem neuen DCU eine neue Chance geben. Ey, und dann hake ich mich ein. Wir kommen rüber zu Universal. Die haben den kompletten Drachenzähmen leicht gemacht, gezeigt.
Und den zweiten angekündigt.
Genau, da wird es einen zweiten Teil geben. Der Film ist wohl fantastisch, aber das sagt, ne, unser gemeinsamer Freund hat mal ursprünglich mit an diesem Projekt gearbeitet. Der war bei Universal und hat da sich um Drachenzähmen unter anderem geschaut. Und ich glaube...
Aber die Vorlage, die Animationsvorlage ist auch Knaller. Das ist eine Trilogie, die sich nach vorne entwickelt. Und vor allem Dean DeBoer, der die Regie bei der Trilogie gemacht hat, übernimmt sie auch beim Realfilm. Also der hat die DNA immer begleitet.
Er meinte, was komisch ist, am Anfang sich erstmal daran zu gewöhnen, diesen Film zu sehen, der natürlich sehr ähnlich ist, aber plötzlich mit anderen Bildern. Und das muss man erstmal auseinanderknüpfen im Kopf, quasi die Vorlage trennen und sich jetzt auf diesen neuen Film einlassen. Das dauert aber so 10 Minuten, dann bist du drin und dann ist der großartig. Ja, also ich habe den ersten Teil der Animationsfilme ewig nicht gesehen. Kann ich das jetzt so mal wieder nachholen, weil ich weiß auch noch, dass der richtig gut war. Jurassic World Rebirth haben sie einen Trailer gezeigt, der wohl gar nicht schlecht war. Wir haben gestern den Trailer zum neuen Wes Anderson-Film The Phoenician Scheme bekommen. Den haben sie da gezeigt. Könnt ihr mal reingucken. Sieht ehrlich gesagt aus wie alles von Wes Anderson. Also gerade die letzten Jahre, wo es ja immer mehr quirky wird. Ich war nicht so ganz gehuckt, als ich den Trailer gesehen habe. Was ich aber gehört habe und wo ich aufgehorcht habe, war Nobody 2. Nobody, der mit Bob Odenkirk, kommt ein zweiter Teil gemacht von Timo Tjahanto, der auf Netflix so ein paar Schlachtplatten veröffentlicht hat, also Action kann. Und die Leute sind wohl richtig begeistert von dem, was sie gesehen haben. Sie haben nämlich so ein längeres Stück gesehen. Bob Odenkirks Charakter ist jetzt nämlich auf Reisen mit Familie. Das wirkt wie damals diese Griswolds, die dann auf erleben dann alle möglichen, oder wie heißt Ride Along mit, ist das Ride Along mit Ice Cube?
Ja, und Kevin Hart.
Die machen da so Familienurlaub. Und das passiert jetzt hier. Und Sharon Stone spielt, glaube ich, den Bösewicht. Die kommt in Kontakt mit ihm, vielleicht auch wegen den Erlebnissen des ersten Teils. Und deswegen muss auf dieser Reise, muss Bob Odenkirk jetzt zeigen, was er kann. Und die Leute haben richtig Spaß gehabt.
Der erste Teil war super. Also die Busszene ist eine der besten Action-Szenen der letzten Jahre.
Das würde ich, ja.
Sag ich.
Ja, okay, gut, wenn du das sagst.
Und ich habe gerade Breaking Bad ja zu Ende geschaut und alle sagen, muss noch Better Call Saul schauen. Und auch da ist er einfach richtig gut.
Noch ein paar Details zu anderen Sachen, und zwar zu Black Phone 2. Also es gab so eine ganze Reihe an
Sachen. Er kehrt über das Telefon zurück, habe ich gelesen. So wird er zurückgeholt.
Genau. Der Grabber ruft an und sagt so, na, du müsstest doch wissen, dass der Tod nur ein Wort ist.
Diggi?
Na, Diggi. Megan 2.0 wurde gezeigt. Nicht der komplette Film, aber ein Trailer, den wir auch gesehen haben. Da möchte ich gleich zu kommen. Und einen Spin-off namens Soulmate. Und das A wird durch eine 8 ersetzt, weil das macht man heute so. Und ich weiß aber nicht, worum es da geht. Ist aber auch so wie Megan, auch
und
von
Freddy, Blumhouse. Five Nights at Freddy.
Five Nights at Freddy 2.
Auch kurzer Teaser.
Ey, den Trailer zu Megan fand ich ehrlich gesagt hilarious. Das wirkte so wie, ich dachte, auch da ist es ein April-Scherz. Aber es geht diesmal um eine Killer-KI in einem Androiden, der menschlich aussieht. Und um den zu bekämpfen, müssen sie Megan jetzt gut programmieren. Es ist also jetzt so ein Ding wie Terminator 2, wo Megan dann auf der Seite der Guten mitkämpft. Und der Trailer sah absolut, also ich dachte, was ist das denn? Das wirkt ja so, als hätte jemand nach dem ersten Teil gedacht, hä, das war erfolgreich, ich hätte nie gedacht, dass das funktioniert, dann drehen wir jetzt völlig durch. So ein bisschen wie Gremlins. Gremlins 2 war ja auch so, da hast du das Gefühl gehabt, dass Joe Dante jetzt mal so richtig frei drehen wollte. Und so scheint Megan 2 zu werden. Schau dich den Trailer mal an.
Mochte den Trailer auf jeden Fall auch nicht, was auch immer das. Übrigens bei Universal wurde noch gesagt, dass Christopher Nolans Odyssey so gut sein soll, dass selbst Homer stolz drauf gewesen wäre. So ein bisschen für Lacher gesorgt haben, die so nicht geplant waren. Haben sich ein bisschen übernommen anscheinend in der Präsentation.
Das meinte unser gemeinsamer Kumpel Andy auch. Der saß ja in all diesen Panels und er meinte, wie oft du hörst in diesen Tagen, das Kino ist am Leben. Wir werden noch größere Zahlen schreiben. Aber auch so die Selbstbeweihräucherung. Tom Cruise war auf der Bühne, hat eine Rede über Christopher McQuarrie, den Regisseur der Mission Impossible-Reihe gehalten, weil er irgendwie einen Preis bekommen hat. Und das ging 15 Minuten lang, nur über Christopher McQuarrie. Und James Gunn war auf der Bühne und hat auch gefühlt 10 Minuten erzählt und dann eine kurze Szene gezeigt, die hinterher als Trailer released wurde. Es war also viel mit den Pauken schlagen und dann...
Da fällt mir gerade eine Zwischenfrage ein. Hast du die dritte Folge von The Studio gesehen?
Nee.
Mit Ron Howard?
Nee, habe ich noch nicht geguckt. Ich habe jetzt erstmal...
Ich bin gespannt, weil ob das ein Turnaround für dich ist, weil ich finde super.
Amazon hat auch was gezeigt, und zwar das zweite große Highlight unseres gemeinsamen Kontaktes, und zwar Project Hail Mary. Hatte ich schon auf dem Schirm, ist der neue Film mit Ryan Gosling und Sandra Hüller. Wenn der released, sage ich euch auch, warum der auf meinem Schirm war, weil ich war bei einem Casting dabei für diesen Film. Das erkläre ich aber dann mal. Nicht ich wurde gecastet, aber ich habe da was anderes gesehen. Und das erzähle ich euch mal die Geschichte, wenn das soweit ist. Nichtsdestotrotz habe ich mich dann über den Film informiert und habe gelesen, dass das Buch wohl richtig gut sein soll. Es ist nämlich von dem Mann, der The Martian, also der Marsianer, geschrieben hat. Und den fand ich brillant, den Film. Hier geht's um irgendwie, ich glaube, so kleine Wesen aus, also es ist irgendwie Science Fiction. Sandra Hüller und Ryan Gosling fliegen ans Ende des Universums, weil sie da eine Naturkatastrophe aufhalten müssen. So habe ich mir das, glaube ich, abgespeichert. Und das gilt als richtig fantastisch. Und der Trailer, meinte er, hat alle umgehauen. Also das war das Gespräch auf der CinemaCon. Das sieht wohl fantastisch aus. Nochmal besser als das, weil so wie The Creator gewirkt hatte damals. Das war ja auch so einer, der sich auf der CinemaCon rumgesprochen hatte. Und das hier sieht nochmal stärker aus. Ist von Phil Lord und Christopher Miller, den Lego-Movie-Machern. Mhm. Der ist ganz hoch bei mir gerutscht, der Film Project Hail Mary wird er heißen.
Amazon hat noch bestätigt bzw. bekannt gegeben, dass Guy Ritchie jetzt die Regie übernimmt bei Roadhouse 2.
Ja.
Mit Jake Gyllenhaal, nachdem es ja mit Doug Liman da ordentlich Auseinandersetzungen gab um die Auswertung beim ersten Teil. Wenig verwunderlich.
Also sie haben noch so ein paar andere Filme.
Sie haben ein bisschen über James Bond, kurz so. Es wird klassisch, aber exotisch. Also sie versuchen irgendwie alles abzuholen.
Sprich, sie haben
ja nicht, den Leuten Angst zu machen, aber auch zu sagen, es kommt was Neues. Die beiden neuen Produzenten, die jetzt übernommen haben das Ruder, die ja auch die Macher unter anderem der letzten Spider-Man-Filme sind oder von Harry Potter, konnten nicht, sind in London, weil sie fleißig an dem nächsten 26. Film arbeiten. Es gibt ansonsten
ist doch
nichts.
Quatsch. Das klang alles so wie, ja, wir haben nichts und wir stellen uns jetzt hier hin und sagen, der Film wird...
Ja, aber sie können nicht in dem
mindestens einer wird erschossen.
Irgendwas zu Bond mussten sie sagen. Ja, ja. Irgendwas mussten sie sagen.
Sie haben noch ein paar andere Sachen. Der andere Film von Luca Guadagnino heißt After the Hunt, aber das wollte ich jetzt nur so sagen. Der einzige Film, der mich hier persönlich interessiert hat, so ein bisschen, war Masters of the Universe, also der He-Man-Film. Mhm. Jared Leto spielt unter anderem Skeletor.
Nicholas Galitzine, glaube ich. Oder?
Genau, und da haben sie nicht viel gezeigt, wohl nur so eine Featurette, wo sie so ein bisschen hinter die Kulissen geguckt haben und das fanden wohl die Leute eher weird. Ich hatte jetzt also bei so einem Super-Nerd-Podcast, die sich mit He-Man beschäftigen, die sind fast explodiert, weil sie gesagt haben, sie wollen sich an die Originalkostüme aus der Serie. Und da habe ich so einen YouTuber gesehen, der hat dann eingeblendet, wie die Originalfiguren aus der Serie aussahen. Und ich dachte so, oh Gott, wenn das so aussieht, das wäre ja das absolut Schrecklichste. Also da manchmal kann Fanservice auch zu weit gehen, weil diese Puppen damals, die man verkauft hat, die waren halt so eine 80er-Jahre-Plastik-Trash, die möglichst bunt und groß aussehen musste. Aber das will man noch heute auf der Leinwand nicht sehen. Keine Ahnung. Also es kann, ich rechne mit dem nächsten Dolph Lundgren-Desaster. Dann wechseln wir zu Paramount. Die haben zwei Sachen gezeigt.
Ich wollte noch kurz sagen, mein geliebtes Downton Abbey 3 gab es einen Trailer noch bei Universal. Noch. Das interessiert dich nicht, aber für alle, die Downton Abbey lieben, gab es was. Und
also dich.
Sollst du wohl zu Trainer.
Also dich.
Ja genau, die machen 3 Kinofilme, weil der Rest so unerfolglos war, David.
Ja, aber genau. Vielleicht bist du einfach zu Hause und guckst
halt
immer.
Halt dein Maul.
Die nackte Kanone, können wir uns gleich weiter streiten. Ich fand den Trailer zum Kotzen.
Ah, ich fand ihn lustig.
Also er wurde wohl gezeigt auf der CinemaCon, haben sie ein bisschen länger gezeigt und die Szenen, die da zu sehen sind, auch nicht lustig, wurde mir gesagt.
In Liam Neeson, I trust. Es wird anders werden. Ich mag den Mann. Ich finde auch diesen Gag mit den Ladestationen und dem Knastausbruch. Für mich ist das so ein Moment, wo ich denke, hä, ist doch genau das, wie ich es von Nackte Kanone kenne, dass er irgendeinen Scheiß macht, das dazu führt, dass ein Haufen Schwerverbrecher ausbrechen. Also ich bin offen, ich freue mich drauf, weil ich habe mir auf dein Anraten erst vor ein paar Tagen diesen 6-minütigen Ausschnitt darüber, wie er philosophiert, dass er AIDS hat, in Extras angeguckt. Und es ist sehr, sehr lustig.
Der kann
lustig sein und ich möchte auch, dass es das wird und Punkt.
Ich kenne halt Nackte Kanone als so einen Film, wo im Hintergrund, ne, du weißt gar nicht, wo du zuerst hingucken sollst, weil so viele Details da sind. Und das ist ja hier nicht, also zumindest das, was man sieht. Es ist ein Gag halbwegs okay, nämlich der Obama,
Sie ist aber nur im Original-Trailer drin, das ist im deutschen Trailer.
Ach, der ist gar nicht drin?
Im deutschen haben sie eine andere Szene drin dafür.
Ah, den habe ich noch gar nicht
die geschaut. Die mit dem Knastausbruch, wo ich gerade darüber gedacht habe. Da siehst du, er hängt, glaube ich, mit einem Elektroauto an der Ladedings dran und will er wegfahren und reißt aber eine Ladestation nach der anderen, die verankert sind an der Gefängniswand und die reißt auf und deswegen können Leute da rausfliehen. Aus dem Knast. Glaube ich.
Klingt auch unlustig.
Ja, das habe ich jetzt nicht so gut erklärt. Hättest du es gesehen, würdest du Tränen lachen.
Ich gucke mir das jetzt hier an. Ich mache das an, Robert. Und sie haben noch The Running Man, sind sie drauf eingegangen. Das, was man da sehen konnte, sieht wohl nicht nach einem Edgar Wright-Film aus. Das klingt bisher alles noch nicht so vielversprechend. Ich dachte so, dass wenn Edgar Wright die ersten Szenen aus dieser Stephen King-Verfilmung zeigt, und damit haben wir die dritte, dann rasten die Leute aus. Aber das war seltsam still um diesen Film. Glenn Powell spielt die Hauptrolle und irgendwie soll sich's wohl mehr ans Buch halten, das wohl sehr anders gewesen ist, also auch so eine weltweite Jagd. Aber bisher ist da wohl noch nicht so viel eigene DNA zu erkennen. So, und wir schließen das Ganze mit Disney. Disney hat das Bruce Springsteen-Biopic gezeigt mit Jeremy Allen White. Das sah wohl ganz gut aus, weil er da auch anders als die anderen Biopics das gemacht haben, sich nicht so stark verstellt, also wie in Austin Butler zum Beispiel, sondern den eher, also Jeremy Allen White spielt eher sich selbst und lässt so diese Figur oder den Charakter von Bruce Springsteen einfließen. Das klang gar nicht uninteressant und Predator Badlands wurde zum Teil gezeigt und da hatte ich jetzt von Horrorfans auf YouTube
aber
gehört.
Das ist eine Serie, oder?
Nee, Predator Badlands Film. Ist dieser weitere Teil von Dan Trachtenberg nach Prey, wo jetzt ja bekannt wurde. Und ich verstehe das Kino heute nicht mehr. Sie haben sich den Gag überlegt, jetzt machen wir es euch auch kaputt, so wie es uns kaputt gemacht wurde. Elle Fanning spielt da die menschliche Hauptrolle und die tut sich zusammen mit einem Teenager-Predator, der gut wird oder beziehungsweise der mit ihr zusammenkämpft, um aus einer Situation zu entkommen.
Megan.
Und ich dachte so, why? Warum lasst ihr das die Leute denn nicht im Kino entdecken? Also klar, ihr müsst irgendwas im Trailer vermarkten, aber so Filme wie Cloverfield damals haben doch gezeigt, dass du auch wenig zeigen kannst und trotzdem die Leute ins Kino bekommst. Und Predator ist eine Reihe, da kriegst du das eigentlich hin. warum lässt du die Leute diese Überraschung nicht selber machen, dass der Predator in diesem Fall mal der Gute ist? Nein, es wurde alles erklärt, wurde auch gesagt, er ist ein Teenager. Das finde ich eine ganz seltsame Entscheidung. Die Leute waren nicht begeistert davon. Ich bin weiterhin nicht hyped auf diesen Film. Und damit bin ich durch mit meiner Liste. Ich weiß nicht, ob du noch was hast. Achso, wir können
bei
noch
Disney Avatar 3 Trailer. Das muss man auch mal sagen. Nee. Ist gezeigt worden.
Ja?
Ja, mit den neuen Völkern, mit den Aschevölkern und dann gibt's noch, ich glaube, Windvölker und vor allem die Ascheleute sind für die Navi große, große Feinde, diese Lava-Bevölkerung. Ja, gab erstes Material, also Avatar 3.
Ich hatte nur jetzt über von Tron Ares noch gehört.
Ja, der Trailer. So dieses Mal kommt quasi von Jared Leto verkörpert, geht's von der digitalen Welt in die echte Welt. KI wird menschlich und greift in unsere
Also ich
Welt
bin ja
ein.
Nie der große Tron-Fan gewesen. Das ist keine wirklich besondere Reihe, nur für die Optik. Und hier dachte ich, das Einzige, was richtig knallt, ist die Musik. Von Trent Reznor und Atticus Ross wird die ja dieses Mal sein. Und die hatte so Vibes von den
alten... Die hatten ja schon Soul gemacht und...
Ja, alles Mögliche. Und was? Also Bones and All zum Beispiel. Letztens hatten sie Challengers zum Beispiel, waren sie da, glaube ich, nominiert für einen Preis. Ich finde, es erinnert an die alten Musikalben von Trent Reznor, als er noch Nine Inch Nails gemacht hat. Vor allen Dingen das Quake-Album. So klingt das ein bisschen. Deswegen dachte ich, dafür gehe ich ins Kino, der Rest interessiert mich
es
nicht.
Es gab noch einen Trailer zu einem der erfolgreichsten Filme des Jahres. Einen der Top 5, würde ich sagen. Wicked 2 haben wir jetzt nicht erwähnt.
Da kam ein Trailer?
Wollte mal erwähnen, haben sie auch, ja. Haben sie auch schon.
Wicked for Good.
Oder Material gezeigt for Good. Und das Ding hat allein in den USA 500 Millionen oder so eingespielt.
Ich habe jetzt ein paar Sachen ausgespart, die...
Ich wollte nur, weil es jetzt... alles andere ist im alles andere ist so gut wie genannt. Also A24 hat noch einen Starttermin für The Smashing Machine bekannt gegeben. Hm. Was mal ganz gut ist, wir kriegen also Dwayne Johnson in einer dramatischen Rolle im Oktober dann zu sehen. Gespannt, wie das wird. Aber ihr seht schon, es ist viel und es ist noch nicht mal alles. Und ich hatte das Gefühl, bei den letzten CinemaCons war nicht so viel Material wie dieses Mal.
Man hört dann immer auch so wenig, also ich würde gerne mehr so diese Sachen hören, die ich dann immer über vereinzelte Sachen höre, nämlich über Project Hail Mary oder dieses Good Fortune mit Keanu Reeves. Ich habe das jetzt wenig gehabt, dass Leute gesagt haben, boah, das sind die 5 Filme von der CinemaCon, die du gesehen haben musst, sondern es wird über 2 geredet. Und dafür, dass dann wieder wahnsinnig viel gezeigt wurde, das ist jetzt nicht die beste Ausbeute.
Ja, aber das ist wie immer auch bei Filmfestivals für Journalisten, das ist zu viel in zu wenig Zeit. Die Menschen sind nicht fähig, das dann alles so zu filtern. Und ich glaube, das ist dann einfach, aber wir kriegen es ja zum Glück alles häppchenweise im Laufe eines Jahres präsentiert. Und deswegen, weil wir das für euch natürlich auch filtern und kuratieren wollen, müssen wir jetzt aufhören und nämlich weiter ins Kino. Da geht es uns jetzt nämlich weiterhin. Wir schauen jetzt Drop. Da werden wir der nächste Woche drüber reden. Ich finde den Trailer ja richtig dumm. David sagt, der ist spaßig. Da können wir mal gucken, wie wir nächste Woche das gefunden haben.
Wir gucken in letzter Zeit sowieso wahnsinnig viele Filme, die irgendwie unter ferner Liefen starten. Warfare, The Amateur, den jetzt.
Ist Warfare Drop wirklich unter ferner Liefen?
Würde ich sagen. Okay. Ich glaube. Also das sind so Filme, die, wenn ich jetzt da rausgehen würde aus diesem Studio und würde in die Runde fragen, hey, habt ihr schon gehört, dass Warfare startet? Die würden mich angucken und sagen...
Ja, aber die hier sind ja Audio-Fatzken.
Meinst du, die hören unseren Podcast ganz treu? Weil sie
unsere Cutter hier? Weiß ich nicht.
auch der Cutter hört nicht unseren Podcast, also geht nicht mehr.
Ansonsten, ich weiß auch nicht, seitdem ich Vater bin, gucke ich mehr als vorher, habe ich das Gefühl. Ist wirklich viel. Schauen wir mal. Nächste Woche, dann geht's weiter, Leute. Bis dahin, immer Helm tragen beim Fahrradfahren. Macht's gut.
Tschüss.